Heute Abend ist Gott sorgt für dich. Also wir haben einen guten Fürsorger. Fürsorge. Wer lässt sich nicht gerne bedienen? Wer lässt sich nicht gerne gut behandeln? Also Gott hat gute Gedanken mit dir und mit mir. Also ich freue mich über dieses Thema. Gott sorgt für dich. Du bist ein Kind, von Gott erwählt, von Gott bestimmt und du hast eine ganz herrliche Zukunft. Wir haben eine ganz herrliche Zukunft als Kinder Gottes. Ich möchte ganz kurz noch ganz schnell für morgen einladen, morgen früh um 10 Uhr. Wir reden über Jesus. Jesus ist mir so wichtig in diesen Tagen. Es gibt nichts anderes. In keinem anderen Namen ist Heil als nur in diesem Jesus. Und das Thema wird morgen früh um 10 Uhr sein. Jesus hat Erbarmen mit dir, mit mir, mit uns, mit den Deutschen, mit den Ausländern. Jesus hat Erbarmen mit den Armen. Jesus hat Erbarmen mit den Kranken. Er hat Erbarmen mit den Schwachen. Er hat Erbarmen mit den Alten. Er hat Erbarmen mit den Jungen. Und hat Erbarmen mit den Kindern, mit den Frauen. Wenn ich so die Bibel, gestern habe ich darüber gesprochen. Jesus hat Erbarmen mit den Frauen. Er liebt die Frauen. Halleluja. Lob und Dank. Was würden wir Männer ohne Frauen machen? Also, es ist Gnade. Gott liebt jeden Einzelnen. Gott hat ihn Erbarmen mit den Tieren sogar. Das Erste, was von Jesus, was wir wissen, als er in die Wüste geführt wurde, er war bei den wilden Tieren. Er hat die wilden Tiere gezähmt. Das Kind wird am Loch der Otter spielen, heißt es in der Bibel. Und das Lamm und Löwe werden zusammen weiden und dergleichen. Also das Thema, Jesus hat Erbarmen mit uns Menschen und wir brauchen Gottes Erbarmen. Wenn Gott uns nicht gnädig ist und sein wird, sind wir verloren. An seiner Gnade ist alles gelegen. Am Mittwoch wird das Thema sein, Reich Gottes leidet Gewalt. Reich Gottes braucht Kraft, Einsatz. Das Reich Gottes leidet Gewalt und was das alles so ist. Also manche Leute denken, wir sind im Schlaraffenland. Wir sind nicht im Schlaraffenland. Das Reich Gottes braucht totalen Einsatz. Wer was wagt, der gewinnt und deshalb wir sollen alles wagen, alles in die Bresche werfen und wir werden dann auch alles rausbekommen. So groß wie das Opfer, so groß wird auch die Flamme sein. Dann am Samstag nächste Woche wird das Thema sein, Jesus ist anders als die Frommen. Ich werde mir also die Frommen vornehmen am Samstag und ich werde über die Frommen sprechen. Jesus ist anders als die Pharisäer. Er ist anders als die Schriftgelehrten. Er ist anders als die Juden damals waren. Also wir sind was Besonderes und ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie der Zöllner da unten. Ich bin so ganz froh, dass Jesus ganz anders ist. Er passt nicht in das Schema dieser Welt. Er kam in diese Welt und hat die Menschen befreit, die unter dem Joch Satans waren. Und dann am nächsten Sonntag, also nicht diesen Sonntag, sondern Sonntag drauf wird das Thema sein, lebe aus deiner inneren Überzeugung. Ich denke, das sind wichtige Themen und ich möchte dich zu diesen Themen einladen. Wenn du innen drin keine Überzeugung hast, vergiss den ganzen Laden. Deine Überzeugung ist so wichtig. Nicht, was du im Kopf glaubst, sondern was du im Herzen glaubst. Denn mit dem Herzen glaubt man und mit dem Mund bekennt man. Also nur nebenbei, das sind so die wichtigsten Themen. Kündige an, das kannst du auch im Internet nachhören. Aber Leute, es ist viel besser, hierher zu kommen. Hier erlebst du live. Hier erlebst du, was vorher ist und was nach dem Predigt ist. Im Internet hörst du nur die Predigt. Nur einfach das Wesentliche. Deshalb ich lade dich herzlich ein, komm, wenn es irgendwie möglich ist und sei live dabei. Live dabei ist wirklich alles. Und dann siehst du, da sind noch andere, die auch an Gott glauben. Im Internet, da weißt du nicht, wer noch dabei ist. Das kannst du lesen, so viele haben angeklickt, aber wer ist dabei? Und man freut sich, dass der noch dabei ist und dass der noch Jesus liebt und dass der noch mit Jesus geht. So, Gott sorgt für dich. Du bist sein Kind, bist überzeugt, dass du sein Kind bist. Wenn du das überzeugt bist, dann bist du in der Hand Gottes und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Wir gehen harten, teuren, schweren Zeiten entgegen. Haltet euch fest, Amerika kann bald nichts mehr bezahlen, die sind bald pleite. Und wenn es dort passiert, über den großen Teich, passiert auch bei uns in kurzer Zeit. Die stehen also vorm Konkurs. Du musst vorstellen, so eine Supermacht, die reichsten und denen geht das Geld aus, also Inflation letztendlich und so weiter. Armut kommt nach Europa zurück. Wir kriegen immer mehr Arme und wir müssen uns warm anziehen. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Wenn ich die Bibel lese, teure Zeiten, da nicht nur Krankheiten, Armut als Folge von Armut ist dann Krankheit. Man kann die Alten nicht mehr versorgen, man kann die Schwachen nicht mehr versorgen. Wir brauchen also eine ganz starke innere Beziehung zu Gott. Deshalb bereite dich vor auf diese schwierige Zeit. Es ist so wichtig, dass du mit Gott eins bist. Denn wenn es nachher so prügelig kommt, du weißt, ich habe meinen Gott und mein Gott versorgt mich. Mein Gott trägt mich durch. Und Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte nach Brot bettelt. Wir sehen da so die Witwe von Sarepta. Wir sehen einen Elia, der dort von Raben versorgt wird. Wir sehen, wie Kinder Israel 40 Jahre lang durch die Wüste ziehen und wie sie dort wunderbar versorgt werden mit Manna. Das ist ein fantastisches Leben. 40 Jahre. Nur noch rausgehen, Brötchen sammeln und dann aufwärmen womöglich und dann einfach leben und dann einfach Wachteln fangen und dann ja Wasser aus dem Felsen, frisches Quellwasser, gutes, gesundes Wasser. Und die Leute waren nicht unterernährt. In diesem Manna war alles drin. Manna konnten sie kochen, Manna konnten sie braten, Manna konnten sie roh essen. Da war alles drin enthalten. Gott hat seine Kinder versorgt. Und wir sehen auch so Jesus, als er dann dort auf dem Berg predigte, dann hörte, wie die Mägen überall knurren. Dann sagte, ich kann die Leute nicht so nach Hause schicken. Und sagt den Jüngern, gebt ihnen zu essen. Aber dann kommen die Jünger und genau das ist, wo wir manchmal in unserer Situation sind. Aber wir haben nur so und so viel Geld. Wir können nicht für 5.000 oder 15.000 oder 20.000 Leute Essen kaufen. Was ist dieses bisschen Geld? Und dann kommt der kleine Junge und sagt, Meister, kannst du das nicht gebrauchen? Wenigstens für dich. Und der Meister nimmt es in der Hand, betet, sagt Danke und bricht das Brot und 15.000, 20.000 Leute werden satt. Und solche Wunder werden wir erleben, Leute. Wenn wir mit Gott wandeln, wir werden solche herrliche Wunder mit Gott erleben. Gott sorgt für dich, sein Kind. Ich weiß, dass es sowas gibt. Ich habe hier einen Bruder mal gehabt, der in den Kriegszeiten hier in Berlin Pastor war, vorne da an der Friedrichstraße, hat er seine Gemeinde gehabt. Und weißt du, wie so Männer manchmal sind? Männer sind so leichtfertig. Und da sind Gäste und sagt, kommt mal mit uns nach Hause. In Neukölln haben sie damals gewohnt, also die Gemeinde war also Berlin-Mitte und dann in Neukölln, kommt nach Hause. Und die Gerda, seine Frau, erschrickt sich. Du, wir haben nur ein Kantenbrot, also nur ein Stück Brot. Und du bringst das alle Leute. Dann sagt Frau, wir glauben an Gottes Wunder, an Gottes Herrlichkeit. Und dann hat sie gesagt, so, wir gehen in die Küche, segnen das Stück Brot, was wir haben. Und sie haben gegessen und es blieb noch was übrig. Und er sagte, das ist die Realität Gottes. Man kann Gott erleben und wir werden Gott erleben, so wahr ich hier stehe und predige und Gottes Wort verkündige. Aber wir brauchen eine innere, starke Beziehung zu Gott. Wir brauchen den kindlichen Glauben. Mein Gott lässt mich nicht fallen. Mein Gott lässt mich nicht umkommen. Mein Gott wird nicht tot umfallen lassen. Gott bringt mich durch. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Gott muss unser Partner sein. Er muss die Kontrolle über unser Leben haben. Er muss derjenige sein, der uns sagt, wie geht es mit uns weiter. Wir müssen auf Gottes Wort hören. Und vielleicht sagt Gott, mach das und mach das und mach das. Geh und das selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Wir müssen herausfinden, wo offenbart sich Gott. Also Gott versorgt uns. Aber wir müssen dort sein, wo die Versorgung läuft, wo der Segen läuft, wo also die Gnade Gottes wirkt. Und es ist sehr wichtig, dass wir das alle so kennen. Gott muss unsere Stärke sein, unsere Kraft sein, unser Versorger sein. Und wenn Gott da ist und wo Gott da ist perfekt. Weißt du, da brauchst du den Bäcker nicht, dann brauchst du den Metzger nicht. Dann wird Gott auf übernatürliche Art und Weise versorgen. Guck mal, in der Arche, wie sind die 8 Leute in der Arche und das ganze Vieh und alle Tiere, die in der Arche waren, die sind wunderbar versorgt. Die sind fast ein ganzes Jahr lang da über die Erde rumgeschwebt. Über die Wasser geschwebt und die wurden so wunderbar versorgt, da sind sie nicht krank geworden, haben keinen Skorbut bekommen, die Zähne sind nicht ausgefallen und so weiter. Die waren wohl ernährt. Gott kann versorgen auf übernatürliche Art und Weise. Und Kinder Gottes werden versorgt. Die werden hindurchgetragen. Und wir beten dem Vater unser und ich sage, wir müssen das Vater unser noch viel, viel besser beten, noch viel intensiver. Und gib uns unser tägliches Brot heute, nicht morgen und übermorgen, nächstes Jahr. Weißt du, wir müssen planen, ganz gewiss als Menschen. Aber wir dürfen nicht verzweifeln. Gib uns das, was wir heute brauchen. Und jeder Tag hat seine eigene Plage. Ich sorge mich nicht von übermorgen und nächstes Jahr, was werden wir machen. Nein, jedes Jahr hat seine eigene Sorge, jede Woche hat seine eigene Sorge. Gott sorgt für dich. Gott sorgt für dich. Das ist meine Botschaft. Und er gibt uns genau das, was wir brauchen. Manchmal besser, als wir hier geplant hätten. Also, und er gibt dir genauso viel, was du verkraften kannst. Und er gibt dir das Beste. Kinder Gottes sollen das Beste bekommen. Also ich möchte dir einfach Mut machen. Lass dich nicht von diesen ganzen negativen Meldungen entmutigen, was du alles hörst, dass da ist dort das vergiftet und das ist vergiftet und das ist vermischt und das ist vermascht und so weiter. Vertraue Gott, dass denen, die an Gott glauben, und wenn sie etwas Tödliches trinken oder etwas Tödliches essen, das wird ihnen nicht schaden. Wir werden Dinge erleben. Wir trinken vielleicht oder werden essen vergiftete Sachen. Das wird bei uns gar nicht wirken, nicht anschlagen, weil wir haben etwas in uns, eine Immunkraft. Unser Immunsystem. Kinder Gottes haben ein anderes Immunsystem, ich schwöre. Die haben ein ganz anderes Immunsystem. Warum? Die ganzen Moleküle, DNA und alles und die ganzen Gene sind total anders. Die essen und die sterben nicht. Die können sogar, wenn sie etwas Giftiges trinken und sie, wir werden ganz anders am Tischgebet beten. Wir werden ganz anders an unserem Tisch versammeln und sagen, nicht gleich löffeln. Nein, wir werden das Essen segnen, das Essen und das Blut Jesu bringen. Wir werden das Essen freisprechen von allen giftigen Mächten und Fürsten. Gebet ist eine Macht. Wir können binden und lösen. Und was wir hier lösen, ist im Himmel gelöst. Und was wir hier binden, ist im Himmel auch gebunden. So, wir werden in Autorität essen. Als Könige, als Kinder Gottes. Und Kinder Gottes leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Wir leben also von ganz anderer Speise letztendlich. Auch wenn wir eine ganz natürliche Speise zu uns nehmen, unsere Speise ist ganz anders behandelt, zubereitet von einem anderen Koch und Speisemeister. Weißt du, heutzutage ist alles in Plastik verpackt und eigentlich, was wir essen aus der Plastikfolie, das ist, wir nehmen diese ganzen Gifte in uns auf. Aber deshalb, Kinder Gottes, wir sind von Gott berufen, von Gott erwählt und dem Reinen ist alles rein und dem Unreinen ist alles unrein. Du musst also nicht Angst haben, jetzt werden wir uns vergiften. Vergiss die ganze Panik. Der Teufel ist der Panikmacher. Der will uns in Angst bringen und Schrecken verbreiten. Die negativen Meldungen werden sich überschlagen, mach die bereit. Wenn du die Zeitung aufschlägst, da denkst, wo sind wir denn, in welchem Film? Viele Leute verdrängen heute schon, ja, das kann uns, bei uns nicht passieren. Und plötzlich, sogar der Döner ist mit Pferdefleisch verseucht oder vermischt. Ich habe nichts gegen Pferdefleisch, aber du siehst, was so alles läuft, was plötzlich ein Skandal nach dem anderen. Und viele wollen es gar nicht wahrhaben. Bei uns passiert sowas nicht. Und gerade, wenn die sagen, bei uns passiert sowas nicht, passiert. So wie die Leute gesagt haben, Titanic wird nicht untergehen. Und ist doch untergegangen. Also glaubt nicht an dieses Titanentum der Menschen, wenn die sagen, das kann bei uns nicht passieren, das kommt nicht. Und das kommt. Die Wahrheit ist hart. Weißt du, die Menschen werden Sklaven, abhängig werden von Dingen, die werden nicht mehr wissen, was sollen wir essen. Die Menschen werden abhängig von Banken und die werden selber kein Geld mehr haben, werden pleite gehen, dann werden sie andere erpressen, die Armen. Weißt du, man wird immer die Armen hernehmen und die Armut wird immer größer. Wenn ich so die Bibel lese, in der Offenbarung, da heißt es, da wird ein Mann den ganzen Tag für eine Handvoll Mehl arbeiten. Nur den ganzen Tag für eine Handvoll Mehl arbeiten. Und das soll natürlich, damals war der Mann der Ernährer der Familie, der wird, also das gerade für ihn, das was ein Mensch braucht, was ein Mann braucht für seine Arbeit, und da soll eine ganze Familie davon ernährt werden. Leute, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen und wir müssen jetzt lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Wir müssen jetzt echt sein, wir müssen jetzt wahr sein, wir müssen jetzt rein sein, wir müssen jetzt kompromisslos sein. Nicht erst, wenn es nachher passiert, dann ist der Zug abgefahren, ist zu spät. Wir müssen jetzt lernen, uns zu bewähren. Und ich predige in der letzten Zeit hier, wie bewährt man sich, wie behauptet man sich, wie setzt man sich durch in dieser chaotischen Welt? Wie komme ich hier zum Ziel? Weißt du, du kannst positiv denken, so viel du willst, aber das nützt dir nichts. Weißt du, das Herz ist das Ausschlaggebend. Die Seele, dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Wenn es deiner Seele miserabel geht, wenn du konfus und durcheinander bist und verunsichert bist, Panik hast und Angst hast, dann bist angegriffen. Und da kann dich jede Fliege sogar ins Grab bringen. Wir haben am Sonntag über Jakobus gehabt. Jakobus hat ein ganz wichtiges Thema angesprochen, damals als Bischof der Urgemeinde, der 30 Jahre lang Bischof war. Er predigte den Leuten Bescheidenheit. Wir müssen, wenn wir die Zeit überleben wollen, was alles auf uns zukommt, die Armut und die Schere Arm und Reich wird immer größer. Und so weiter. Und er predigte Bescheidenheit. Bescheidenheit ist ein eine geistliche Qualität, bescheiden sein. Bescheidenheit ist, dass ich mich mit dem begnüge, was Gott mir gibt. Dankbar bin für das, was Gott mir gibt. Wir sollten dankbar sein für jeden Cent, für jede Rubel, für jeden Dollar, für jeden Pfennig. Wir sollen dankbar sein. Wer im Kleinen Gott danken gelernt hat, der kann nachher auch große Dinge von Gott bekommen. Und deshalb, wer Dank opfert, Geschwister, und es ist so wichtig, Dank zu opfern. Dankbar sein für jede Kleinigkeit. Bescheidenheit. Das war eine Tugend, was Jakobus predigte. Es ist einfach sein, sich genügen. Ja gut, wenn die U-Bahn nicht fährt, dann laufe ich zu Fuß. Komme ich halt morgen an, aber das ist mir egal. Wer sagt es, dass du heute ankommen musst? Weißt du, wir leben unter falschen Voraussetzungen. Stress und Hektik bestimmt unser Leben. Wir haben nicht mehr die Ruhe, die ein Mensch haben sollte. Und aus der Ruhe heraus handeln. Bescheiden ist einfach denken, ein einfaches Leben führen, sich begnügen, danke. Und wenn ich heute nicht habe, faste halt heute einmal. Und das wird schon gehen mit Gottes Hilfe. Und es würde uns Deutschen gar nicht falsch anstehen, wenn wir mal fasten, mal einen Fastentag einlegen oder was auch immer ist. Weißt du, der Bescheidene lebt ohne Kompromisse, der nimmt das aus Gottes Hand. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. So lebt der Bescheidene. Der Bescheidene jagt nicht unerreichbaren Zielen nach. Das müssen wir unbedingt, ich brauche einen Mercedes. Sein Cadillac. Der Bescheidene lebt keine überspannte Ziele. Kein überspanntes Leben. Ich muss. Nein, der kann ganz gelassen sein. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Das ist nicht nur ein Schlager, das sollte deine Philosophie sein. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Nimm die Dinge, wie sie kommen. Tu das, was dir vor die Füße gelegt wird, was dir vor die Hände kommt. Das ist biblische Prinzipien. Nicht einfach, ich muss etwas erzwingen, um Gottes Namen und in Gottes Namen. Verfolge realistische Ziele. Weißt du, der Bescheidene lebt ein normales Leben. Wir müssen lernen, normal zu leben. Abends um 8 Uhr ins Bett gehen und morgens mit Hahnenschrei aufstehen. Aber wie gehen wir jetzt ins Bett? Wenn ich so die Christen angucke, ich wundere mich nicht, wenn die gestresst sind und nervös sind und zittern. Die gucken bis zum letzten, jetzt gibt's nicht mehr. Also früher gab es bis zur Nationalhymne. So bis zum letzten Sender da, bis zur letzten Sendung. Nein, wir sollten lernen, mit der Natur zu leben. Der bescheidene Mensch lebt mit der Natur. Der lebt natürlich. Wir leben nicht natürlich. Wir haben Tag zur Nacht gemacht und Nacht zum Tag. Und dann wundern wir uns, dass wir aus dem Rhythmus kommen. Und die meisten sind aus dem Rhythmus. Und dann kommen sie und lassen, bet mit mir. Nein, dann brauchen wir gar nicht beten. Fang an, natürlich zu leben. Fang an, natürlich zu leben. Gewiss, du musst arbeiten und du musst mit deinen Kräften haushalten und dergleichen. Der Bescheidene erlebt das Leben einer anderen Art. Er lebt nicht nach dem Lustprinzip. Ich habe heute keine Lust, in die Versammlung zu gehen. Wer hat schon? Der Teufel sorgt dafür, dass du keine Lust hast. Der wird schon alles Mögliche herausfinden und dir alles Mögliche so in den Gedanken setzen, damit du ja keine Lust hast. Aber ich habe Lust an dem Herrn. Und der Herr wird, wenn du deine Lust am Herrn hast, er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. So fängt an, Gott für einen zu sorgen, wenn du Lust an Gott hast. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und was ist Lust? Lust ist Vergnügen. So wie ein Hobby. Im Hobby, da ist es egal, was es kostet. Da ist es egal, wie schwer und wie hart es ist. Man macht es. Ich habe Spaß daran. Ich habe Lust. Und glaube an Gott und dein Leben mit Jesus Christus. Und ja, das geistliche Leben muss dir ein Hobby werden. Und da kannst du gar nicht genug bekommen. So, mit Freuden. Und wenn du mit Freuden Gott dienst, mit Freuden dein Opfer bringst, mit Freuden dein Zeugnis gibst, mit Freuden Menschen dienst. Und es ist ein Geheimnis. Gott sorgt für dich. Aber Gott testet auch dich. Bist du bereit, weiterzugeben? Das bisschen, was du hast. Bist du bereit, dein letztes Stück, das du vielleicht jetzt gerade hast, dass du sagst, also das ist das Letzte, was ich habe im Kühlschrank. Wenn du bereit bist, das zu geben, wird Gott dich segnen. Denk an die Witwe in Sarepta, als der Prophet Elia hinkommt und dann sagt der Frau, was machst du? Ich sammle Holz und ich habe noch ein bisschen Mehl im Krug und etwas Öl und ich backe ein paar Kuchen oder ein paar Pfannkuchen und dann will ich und mein Sohn sterben. Dann sagt er, geh nach Hause, back und dann bring mir zuerst das Stück, das du gebacken hast. Wir sollten Gott wieder an erster Stelle in unserem Leben setzen. Bring mir zuerst, nicht dem Pastor. Nein, wir sollten Gott geben. Und wenn wir Gott das erste Stück geben, wird Gott den Rest der Mahlzeit segnen. Den Rest des Einkommens. Deshalb, dieses Erstlingsopfer, Gott erwartet Erstlingsopfer von uns. Wir sollten lernen zu geben. Und ich sage euch, das Geheimnis in meinem persönlichen Leben ist, als ich gelernt habe, Gott zuerst an erster Stelle zu setzen, gibt Gott alles andere, was du brauchst. Und sogar, er gibt sogar dir Dinge, die du gar nicht brauchst. Also ich kriege sogar Sachen, die ich überhaupt nicht benötige, worum ich gar nicht gebeten habe. Und das ist für mich so überraschend, wie Gott wirkt. Ich habe gar nicht, es gibt viele Dinge in meinem Leben, wo ich gar nicht gebetet habe. Ich hätte Lust gehabt, ich hätte mal Spaß gehabt, ich habe mal davon vielleicht geträumt als Junge. Aber Gott gibt alles, was du brauchst. Und du wirst überrascht sein. Setz Gott an erster Stelle in deinem Leben und du gehst von einer Überraschung in die andere. Halleluja. Amen. Glory. Also, der Bescheidene, der denkt nicht zuerst an sich, sondern er denkt zuerst an den anderen, er denkt zuerst an Gott. Das ist Bescheidenheit. Sich gar nicht so wichtig nehmen, was mit mir passiert. Ich werde schon durchkommen, aber ich sorge für die anderen. Wenn du für andere sorgst, beginnt Gott für dich zu sorgen. Es ist ein Geheimnis. Ob es glaubst oder nicht, mir ist es egal. Teste mal, probier's und du wirst überrascht sein, es funktioniert. Fang an anderen zu dienen und plötzlich dienen dir die Geister, dienen die Engel, dienen dir Menschen, sogar Ungläubige fangen dir an zu dienen. Sogar Ungläubige. Aber du sagst ja, ich will nichts von Ungläubigen nehmen. Das ist vollkommen egal. Ich würde sogar vom Teufel was nehmen, wenn er mir was gibt. Aber der gibt mir nichts. Die Ungläubigen geben mir auch nichts. Aber wenn Gott es sagt, gib ihm. Ja. Ich denke, dass wir uns das verstehen. Der Teufel ist auch ein Diener Gottes. Ein gefallener Diener. Wenn er tut es, denk an Hiob. Er tastet seine Seele nicht an. Aber wenn er was gibt, gibt er noch oben eins drauf. Also Dienst nach Vorschrift. Das ist, was er macht. Gott will dich segnen. Erlebe Wunder der Versorgung. Aber du musst das lernen, diese Prinzipien lernt man in guten Zeiten, nicht wenn es nachher einem Dreckig geht. Mir ist mal passiert, Gott als Nothelfer, weißt du, viele benutzen Gott als Nothelfer und ich weiß nicht, wie es dir als Autofahrer geht, aber ich habe noch nie nach meinem Reserverad geguckt. Ich wusste, da hinten ist er irgendwo, du musst jetzt zuerst, und dann hatte ich eine Panne und dann musste ich zuerst mal suchen, wo ist mein Reserverad? Und dann habe ich endlich mein Reserverad gefunden und aufmontiert und dann merke ich, da ist gar keine Luft drin. Und man sollte nicht nur an den Reifen, die man drauf hat, Luft nachprüfen, sondern man sollte auch im Reserverad Luft nachprüfen. Und dann, sonst erlebt man halt so eine Panne. Weißt du, nur Gott als Nothelfer. Oh Gott, hilf mir. Warum hilft mir Gott nicht? Du wirst überrascht sein. Du hast in guten Zeiten Gott nicht gefragt, warum soll er dir jetzt in schlechten Zeiten helfen? Deshalb suche den Herrn, solange er zu finden ist, solange noch die gnädige Zeit ist oder die gute Zeit ist. Und nicht erst, wenn die Engpässe kommen, teure Zeiten kommen oder Schwierigkeiten auftauchen. Suche Gott in deiner Jugend, suche Gott in deiner guten Zeit. Und er wird dich versorgen dann in Krisenzeiten. Gott ist ein guter Gott, aber er will, dass du ihn suchst, dass du ihn fragst, dass du ihn bittest. Und Gott will gebeten werden. Also, wenn du die Versorgung Gottes haben möchtest, du musst jetzt schon Vorsorge treffen. Was macht man heute, wenn man so, weißt du, viele Leute gehen in die Rente und die haben für die Rente gar nicht vorgesorgt. Dann wundern sich, ja, ich krieg nichts. Warum? Du hast auch nichts eingezahlt. Von nichts kommt nichts. Auch bei lieben Gott so. Weißt du, wir sind erlöst aus Gnaden. Für deine Erlösung kannst du überhaupt nichts tun. Brauchst auch nichts tun. Und Gott verlangt auch nichts. Deine Erlösung hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha bezahlt. Aber nachdem du erlöst bist, nachdem du die Gnade bekommen hast, die Gnade ist nicht kostenlos. Da musst du dafür was tun. Du musst treu sein, du musst Gott lieben von ganzem Herzen. Und wir müssen lernen. Wir müssen lernen, die Gnade zu schätzen, für die Gnade dankbar zu sein, sich an der Gnade genügen zu lassen. Weißt du, nicht immer wieder diesen Power-Menschen spielen. Paulus wollte so ein starker Mann Gottes sein. Viele wollen starke Männer und Frauen Gottes sein. Vergiss das alles, das ist nicht nötig. Oh, nimm mein Pfahl aus dem Fleisch. Vater, im Namen Jesu, durch den Heiligen Geist, nimm das weg. Und Gott hat es nicht getan. Weißt du, was Gott uns lehrt? Bescheidenheit. Auch die Heiligen müssen Bescheidenheit lernen. Auch die großen Apostel müssen Bescheidenheit lernen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Fertig. Kannst 5-mal beten, kannst 10-mal beten, kannst 100-mal beten, passiert nichts. Sich genügen lassen. Meine Gnade. Und dann lernst du, wie Gott einen durchträgt. Wie Gott einen führt. Wie Gott einem dient. Auf mannigfaltige Art und Weise. Wir müssen lernen, Geschwister. Und das ist jetzt, wo wir in der Schule sind. Denn es kommen harte Zeiten. Ich warne euch, ob ihr es glaubt oder nicht. Es wird schwierig werden. Auf allen Ebenen. Nicht nur in Amerika, dass alles gekürzt wird. Bei uns kommt der gleiche Wind. Und da wird vieles gekürzt. Wir müssen lernen, mit nichts auszukommen. Mit nichts. Mit nichts. Mit nichts. Du hast richtig gehört. Mit nichts. Weißt du, und was ist dieses Nichts? Aus was hat Gott die Welt geschaffen? Aus dem Nichts. Durch sein Wort. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Der Teufel wird kommen, mach aus dem Steinen Brot, mach aus dem Brot, mach aus dem Brot, vermarkte das und so weiter. Die Leute werden ihren ganzen Schmuck verkaufen. Die Leute werden Dinge versuchen loszuwerden, aber das wird nicht bringen, das, was sie suchen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern durch ein jegliches Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und Gott sagt plötzlich so, denn er ist Wunderrat. Er ist Ewigvater. Weißt du, und Gott wird unsere Fantasie beleben. Er wird aus dem Nichts. Wir haben kein Gold und kein Silber. Aber das, was wir haben, das geben wir weiter. Im Namen Jesu. Und wir werden im Namen Jesu zum Berg sprechen. Und wir werden Dinge erleben. Also, wir müssen jetzt lernen, mit dem Nichts auszukommen. Wir haben nichts und machen viele reich. So heißt es vom Apostel Paulus einmal. Wir haben nichts und machen viele reich. Wie geht das? Das geht, wenn du das gelernt hast. Der Bescheidene, er will nicht die ganze Welt gewinnen. Der Bescheidene, der will auch nicht der ganzen Welt dienen. Der Bescheidene lebt für sich und Gott. Das ist zuerst mal der Bescheidene. Der will gar nicht so groß rauszukommen, auf Glanzpapier bedruckt werden und so weiter. Es werden teure Zeiten kommen, schwierige Zeiten. Offenbarung Kapitel 6, Vers 8, da lese ich. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, typisch Pferdefleisch. Siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle folgte ihm nach, und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, und sie töteten mit Schwert und Hunger und Pest damit, und auch durch die wilden Tiere hier auf Erden, sie töteten. Menschen werden sterben. Wir werden also Dinge sehen, da war die Pest im Mittelalter noch gar nichts. Der vierte Teil der Menschheit, überleg einmal, wir haben 7 Milliarden Menschen. Was ist ein Viertel davon? Kannst ausrechnen. Oder Offenbarung Kapitel 18. Wir sind schon in den Tagen der Apokalypse, der Offenbarung. Diese Dinge passieren. Oder vieles ist schon passé. Umweltverschmutzung, Klimakatastrophe. Und da heißt Offenbarung 18, Vers 8. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen. Tod, Leid und Hunger. Und mit Feuer werden sie verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der alles richtet. Weißt du, wenn Gott das Gericht hält, dann wohl dir, dass du weißt, ich bin in seiner Hand und nichts und niemand reißt mich aus seiner Hand. Wer kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, zukünftiges, irgendeine Kreatur? Nichts. Wir werden lernen, also mit dem Nichts auszukommen. Einfach, dich habe ich, oh Gott. Aber was hast du? Leere Hand? Weißt du, Gott hat man im Herzen. Gott hat man nicht im Kopf. Gott hat man nicht in den Händen. Du verfügst nicht über Gott. Weißt du, wir haben Gott nicht. Wir verfügen Gott nicht. Aber wir haben den Glauben an die Macht des allmächtigen Gottes. Und wir vertrauen Gott. Und du darfst Gott vertrauen. Als ich mich entschieden habe, Gott zu dienen, als junger Mann, also es ging zuerst mal, ob wir heiraten oder nicht. Meine Frau wollte nicht heiraten. Ich sagte, kannst du überhaupt eine Familie ernähren? Das war die große Sorge. Kannst du eine Frau, und haben da Angst, kannst du eine Familie ernähren? Und ich habe gesagt, ja, ich vertraue dem Herrn. Weißt du, für mich war schon ein Riesenschritt, Weißt du, ich konnte nicht vorstellen, wie kann man ohne Verdienst, ohne Einkommen leben, einfach so im Glauben. Aber wenn du Prediger bist, wenn du Gott dienst, wenn du nicht ein Staatsdiener bist oder Beamter, der immer sein Geld regelmäßig auf Konto bekommt, ich lebe im Glauben bis heute. Und das 40 Jahre oder schon mehr, lebe ich im Glauben. Ja, kannst du eine Familie ernähren? Ich habe gesagt, ich vertraue Gott. Ich weiß es nicht, ob ich das kann. Ich von mir aus kann es nicht. Ich kann arbeiten, wenn ich will. Ich habe keine zwei linke Hände. Ich kann Geld verdienen. Aber kannst du eine Familie ernähren? Dann sagt sie, ich werde dir mein Ja zur Verlobung nicht geben. Ich will zuerst mal selber wissen, kannst du eine Familie ernähren? Und dann, eines Tages kommt sie, wir können heiraten. Also verloben zuerst mal, wir können heiraten. Ich habe es in der Bibel gefunden. Ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Das war ihr Wort, das sie vom Herrn bekommen hat. Und Gott muss uns das Wort geben, dir die Gewissheit geben. Ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Und wenn du dieses Wort von Gott weißt, ich habe noch nie einen Diener Gottes verhungern gesehen. Gott hat immer durchgetragen und ich sehe auch nicht schlecht aus. Bin also wohl genährt und ich bin Gott dankbar. Ich habe immer zu essen gehabt, ich habe manchmal nicht immer das gehabt zu essen, was ich wollte. Ich habe manchmal Brot, Margarine, Marmelade gehabt und manchmal Marmelade, Margarine, Brot und dann das nächste Mal vielleicht Margarine, Brot, Marmelade. Und es ging eine ganze Weile so, aber Gott hat uns nicht verhungern lassen. Manchmal habe ich nicht gewusst, wie kann ich meine Rechnungen bezahlen. Es gab Stunden, aber Gott versorgt seine Kinder. Hatte ich bei meinem ersten Wagen oder meinen Dienstwagen, einen Volkswagen, da ist die Achse gebrochen, bring in die Werkstatt. Und als das Auto fertig ist, ich gebe das Auto im Glauben in die Werkstatt und dann höre ich, dann die Reparatur ist fertig, es kostet 400 Deutschmark, D-Mark, diese Achse, aber ich kann das nicht bezahlen. Ich verdiene nicht mal so viel. 400 Deutschmark, das ist vor 40 Jahren. Das Geld war noch ein bisschen anders wert. So, dann habe ich einfach versucht, immer faule Ausreden. Ich kann das nicht abholen und ich werde abholen, aber morgen vielleicht komme ich. Aber ich habe Gott weitergedient und dann predige ich auf der Straße und sage, Jesus ist Sieger auf dem Schlossplatz. Jesus hat alle Macht, Jesus regiert, Jesus heilt, Jesus befreit. Ich verherrliche Jesus, bekenne Jesus vor den Menschen. Und Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und da kommt so einer und sagt, nehmen Sie das, der Umschlag ist für dich. Und ich kapiere nicht, was da passiert. Manchmal ist man steht wirklich auf der Leitung. Ich weiß nicht, was da passiert. Erst zu Hause mache ich den Umschlag auf, das sind genau 400 Deutschmark, kann ich mein Auto abholen. So treu ist Gott. Wenn wir Gott dienen, wir dienen Gott nicht umsonst, ihr Lieben. Wir dienen Gott nicht umsonst. Gott lässt sich nicht lumpen. Und ich habe meine Rechnungen alle bezahlen können bisher. Und ich bin Gott dankbar. Als ich hier in Berlin meine Missionsarbeit anfing, diese Gemeindearbeit und alles, was wir getan haben, dann habe ich am Eröffnungsgottesdienst eine offene Rechnung von 3.500 Mark für Druckkosten, Werbungskosten und so weiter für den Einstieg hier in Berlin. 3.500 D-Mark. Und habe gesagt, lieber Gott, es ist eigentlich eine Schande, die Rechnung ist noch nicht bezahlt. Ich habe die Rechnung bei mir. Und ich habe Gott ein Gelübde gemacht oder Gott an mein Versprechen gebeten, Herr, ich möchte nie Schulden machen. Ich möchte nicht mit Schulden leben. Und ich möchte nicht mit Schulden auch jetzt diese Arbeit anfangen. Ich sitze noch dort, ich weiß noch, in der Hochschule der Künste, am Bundesallee sitze ich noch da und mache mich fertig für den Gottesdienst. Eigentlich bin ich irgendwo innerlich drin traurig und denke, Gott, guck mal, ich muss jetzt anfangen und ich kann nicht zu meinem Wort stehen, dass ich dein Werk ohne Schulden beginne. Und da kommt so eine alte Frau rein, die siebte Frau, Gottesdienst hat noch nicht angefangen, und die gibt mir einen Umschlag. Und weißt du, was da war? In 50 Markscheine abgepackt, 3.500 Deutschmark. Und ich wusste, meine Rechnungen sind bezahlt, jetzt kann ich anfangen, jetzt kann ich weitermachen. Und dann habe ich voll Glaubens gepredigt. Wir müssen manchmal im Glauben gehen. Weißt du, der Glaube ist, du gehst über Bord, wie der Apostel Petrus, im Glauben. Du weißt nicht, trägt das oder trägt nichts. So auf der Eisfläche ist gut zu gehen. Ich habe einen Bruder, George Assis, aus Pakistan gehabt und im Winter war er da. Und wir sind dann auf dem Wannsee, auf dem Wasser gewesen. Dann sagte er, ich gehe zum ersten Mal auf dem Wasser, so wie Jesus, aber es war Eis. Weißt du, auf dem Eis kann jeder leicht auf dem Wasser gehen. Aber der Petrus ging auf einem See, was die Wellen sich bewegten. Da war keine dicke Eisdecke. Du musst lernen, auch auf einer ganz dünnen Eisdecke im Glauben zu gehen. Und du weißt, das Wasser wird mich tragen. Gott wird mich tragen. Gott wird mich versorgen. Aber wir sind leider immer so kleinkariert. Wir Christen sind immer so kleinkariert. Ich habe eine kleine Geschichte bei der Besiedlung Amerikas. Da ist ein junger Mann, sein Rucksack, und er geht Richtung Westen, von Ost nach West, go West. Er geht nach Westen und dann muss er im Winter einen sehr großen Fluss in Amerika überqueren. Und er ist nicht sicher, trägt das Eis mich oder nicht, kann ich rüber oder kann ich nicht rüber. Und dann legt er sich auf den Bauch und robbt. Also wenn es einbricht, ist okay, dann bin ich ein bisschen länger. Und er geht, also auf den Bauch kriecht er. Und als er so mitten auf dem Fluss ist, plötzlich kracht es. Dann denkt, lieber Gott, jetzt ist meine letzte Stunde gekommen. Weißt du, was da war? Als er sich umdreht, sieht er einen Pferdeschlitten mit Holz beladen, fegt über den Fluss. Wir sind manchmal auch so kleinkariert, kriechen auf dem Bauch und robben. Geht's nicht? Wird Gott tragen? Wird nur Gott nicht tragen? Gott trägt uns. Da gibt es Leute, die gehen im Glauben. Und es will gelernt sein, im Glauben zu leben. Das kannst du nicht von heute auf morgen. Das ist eine Übung. Du musst lernen, mit nichts auszukommen. Mit nichts. Und Gott erlaubt, dass alles zusammenbricht, dass alle dir absagen, dass du keine Unterstützung von niemandem kriegst. Und plötzlich merkst du und siehst, wie Gott dich versorgt auf übernatürliche Art und Weise. Ich bin immer verblüfft, und wie Gott seine Arbeit auch hier in Berlin bei uns trägt und so weiter. Lerne, mit der Macht Gottes zu rechnen. Der Bescheidene weiß, ich brauche nicht viel, wichtig, dass ich Gott habe. Wenn ich Gott habe, so sagt ein Mann, wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Interessiert mich das ganze fromme Zeug. Interessiert mich das materialistisch nicht mehr. Gott wird mich versorgen. Plötzlich, irgendjemand findet sich, der sich bereit macht und dich unterstützt, dich unter die Arme greift. Der Bescheidene, der weiß ganz genau, ich bekomme von Gott das, was ich brauche, im richtigen Augenblick. Just in time. Just in time. Genau das ist die göttliche Logistik. So arbeitet Gott. Wenn ich nötig habe, wird es kommen und er gibt mir genau. Weißt du, manchmal denke ich, lieber Gott, warum gibst du mir nur 400? Du hättest auch mir 1000 geben können. Nein, aber Gott gibt genau das, was nötig ist. Sonst würden wir uns überheben, sonst würden wir das Geld vielleicht zum Fenster rausschmeißen, sonst würde der Teufel diese Gaben missbrauchen durch unser Fleisch. Also Gott gibt immer das, was wir bekommen, und wir sollen uns immer genügen lassen. Kommt Zeit, kommt Rat. So, wir sollten lernen, ein schönes, ruhiges Leben zu leben, einfach mit dem Volk Gottes. Der Priester im Alten Testament, der durfte kein Priester sein, wenn er schwitzt. Also Gott hat einige Bedingungen gehabt. Der Priester, der Diener Gottes, darf nicht schwitzen. Deodorant gab es noch damals nicht. So und so weiter. Wenn er Gott dient, du darfst nicht schwitzen, du darfst nicht kämpfen in deinem Fleisch und so weiter. Das Schwitzen ist nicht von Gott. Gott will den Seinen, weißt du, wo der Herr den Seinen geben will? Im Schlaf. So ruhig, ganz gelassen. Und wenn wir stille sind, fängt Gott an zu arbeiten. Wenn wir ganz ruhig geworden sind. Und wenn wir nicht kämpfen und schwitzen und Schweißausbrüche haben und Wasser und Blut womöglich noch schwitzen. Nein, der Herr hat für uns schon gekämpft. Du solltest einfach dein Leben sinnvoll gestalten, in der Ruhe Gottes, im Frieden Gottes. So viele Menschen werden vom Teufel getrieben und gehetzt. Ich kann nicht mehr. Und mir geht die Puste aus. Dann kommen sie nachher ausgebrannt zurück. Warum? Weil sie da verrückte Ideen gehabt haben, falschen Idealen nachgelaufen sind. All Dinge, die Gott ihnen nicht gesagt und nicht gezeigt hat und nicht befohlen hat. Die tun Dinge also im Fleisch, nicht im Geist. Und ich habe das getan. Nein. So wie der Mann, der alte Ritter. Der Ritter kommt verbeult mit seiner Rüstung nach Hause, dreckig, verstaubt und sagt, mein Herr, ich habe für dich gekämpft. Er sagte, wo hast du denn gekämpft? Im Süden. Dann sagt sein Herzog, sein Fürst, sagt aber ein Ritter, im Süden habe ich keine Feinde, aber seit heute hast du welche. Siehst du, wir kämpfen in falsche Richtung und dann haben wir plötzlich, machen wir Ärger und Stress und Gott muss dann wieder das ausbügeln. Viele jagen Dingen nach, sie wollen beweisen, was sie können, groß rauskommen, superlativ. Nein, Gott sagt, sei bescheiden. Und wenn du bescheiden bist, wirst du Überfluss haben. Ich sage dir ein Geheimnis, wenn du nichts erwartest und es kommt was, das ist Gnade. Das ist ein Wunder. Wenn du nichts erwartest, aber wenn du die Vorstellung ganz hoch ansetzt und kommt nichts, dann gute Nacht. Viele Christen merken oft erst hinterher, dass sie irgendeinem Wahn verfallen waren, so wie Drogensüchtige, einem Wahn, sich was vorgestellt. Ich habe lange Zeit unter Drogensüchtigen gearbeitet und ich, weißt du, da kommen Leute, Pastor, ich kann fliegen, aber der hat nur einen LSD-Trip geworfen. Ich kann fliegen und spring zum Fenster raus. Verstehst du? Ich kann fliegen. Das ist Wahn. Und so viel Wahnsinniges passiert auch unter den Christen. Die haben kein LSD genommen, aber falsche Ideen geschluckt. Ich kann fliegen. Sie steigen sich in etwas hinein. Gott sagt, sei nüchtern, sei sachlich. Bleib runter, komm runter auf dem Teppich. Manche sind böse für mich, wenn ich den Leuten ganz besonders so in der ersten Liebe, weißt du, die erste Liebe, das ist was Wunderbares. Ich liebe den Herrn, ich hätte die ganze Welt umarmen können, ich hätte für den Herrn Bäume ausreißen können. Aber dann kommen die Leute, Pastor, was kann ich tun? Dann sag, komm schön runter, bleib ganz nüchtern, lass uns mal anfangen, ganz klein irgendwo. Alles, was du brauchst, wird Gott dir schon geben und er wird dich führen und dann musst du nicht ganz groß rauskommen. Wer ganz groß rauskommt, der fällt ganz tief runter. Der erlebt dann seine Panne. Der Weg zum Leben ist schmal. Führt schmal, ist ein schmaler Weg, oft beschwerlich. Und gar nicht so viele gehen da drauf. Weißt du, wenn du auf diesem Weg Jesu gehst, anfängst zu gehen, diesen schmalen Weg, der schmale Weg ist nicht einfach. Weißt du, da kannst du keine Kompromisse groß machen. Da musst du aufpassen, dass du immer auf dem Weg bleibst. In den Alpen habe ich mal eine Gratwanderung mitgemacht und das war brutal. Und der Führer hat gesagt, du musst dich auf dem Ziel konzentrieren. Nur das Ziel vor Augen, dann wirst du das Ziel erreichen. Du wirst sonst abstürzen. Wenn du links guckst, ist Abgrund und rechts ist auch ein Abgrund. Du musst dich auf das Ziel konzentrieren. Und Geschwister, und das ist in unserem Leben, wir müssen uns auf das Ziel konzentrieren. Gott sorgt für dich, aber du musst das Ziel vor Augen haben und das Ziel dir nicht verrücken lassen. Du musst also selbst auf das Ziel gucken. Du kannst nicht fragen, was macht der andere. So viele Leute konzentrieren sich immer auf den Vordermann. Nein, konzentriere dich nicht auf den Vordermann, konzentriere dich auf den Herrn. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, der dem Herrn vertraut. Gott wird dich versorgen und er will dich versorgen. Und ich bin sicher, er wird dich versorgen, wenn du ernst mit Gott meinst. Und ernst ist nicht, dass du fanatisch wirst, dass du anfängst zu spinnen, religiösen Wahn bekommst. Und sagst, ich muss beweisen, meinen Glauben. Nein, es ist Gnade, dass du überhaupt lebst. Dass du existierst. Ich muss beweisen. Und so viele Leute haben mir schon vorgeworfen, du glaubst nicht an Wunder. Da ist eine verrückte Frau in Stuttgart gewesen und die hat behauptet, sogar Zettel gedruckt und ganz groß angekündigt den Leuten überall so, den Nachbarn, ich werde über den Neckar gehen. Mein Glaube ist ganz stark. Er hat gesagt, Schwester, das ist vom Teufel, was du da machst. Ja, du hast keinen Glauben, Bruder. Und hat er dann überall erzählt. Und was ist passiert? Die geht und Leute gucken rum. Die hätte vorher lieber schwimmen lernen sollen. Und dann geht sie den ersten Schritt und plumps, das Weib fällt rein. Und dann musste von der Feuerwehr rausgeholt werden. Das war im November. Unterkühlt im Krankenhaus. Und wen ruft sie an? Pastor, kannst du kommen? Ich kriege keine Luft. Beim Ersticken, Lungenentzündung hat sie gehabt. Und so weiter. Der Satan hat mich geritten, habe ich gesagt, das habe ich gleich gewusst. Weißt du, wenn es nötig ist, dass du über Wasser gehst, dann wirst du über Wasser gehen können. Da wird die Gnade Gottes da sein, aber da wirst du keine Show machen. Jesus hat keine Showwunder gemacht. Der hat Wunder gemacht, wenn es nötig war. Der Teufel wollte, dass er die Steine zu Brot macht, das wäre eine Show gewesen. Oder dass er vom Dach runterspringt, das wäre eine Show gewesen. Jesus macht keine Show, aber wenn es nötig ist, dann passiert es. Dann kommt es, wie Gott will. So, du musst vernünftig sein, sachlich sein, bescheiden sein. Also, ganz Gott hingegeben, fragen, Herr, was ist dein Wille? Und wir sollen immer wieder fragen, was ist dein Wille? Gott versorgt uns, aber wir können Gott zwingen. Ich kann alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich euch geben. Und du betest und sagst, Herr, das brauche ich, das muss ich haben, aber das kommt dir ganz teuer zu stehen unter Umständen. Kommt dir ganz teuer zu stehen. Und da blechst du dein Leben lang. Ich muss es unbedingt haben. Weißt du, ich könnte euch Geschichten erzählen, aber ich lasse es lieber. Ich zahle selber Lehrgeld, weil ich gedacht habe, Gott muss das Gebet unbedingt erhören. Und er hat es erhört. Aber jetzt habt ihr Rechnung. Und so weiter. Du musst also sehr sachlich sein. Dein Wille geschehe. Gott versorgt dich. Aber Gott will testen, bist du bereit, in seinen Willen zu gehen? Ich habe eine Schwester aus Pforzheim in der Gemeinde gehabt, die kam sie waren erst jung verheiratet, vielleicht ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr. Und ihr Mann war sogar so Laienprediger, hat in der Gemeinde ab und zu mal Bibelstunde gehalten. Und der ist schwer krank geworden. Plötzlich von heute auf morgen so eine Krankheit bekommen und liegt auf der Intensivstation. Bitte betet für mich, betet für mich. Und wir haben als Gemeinde gebetet. Und so weiter. Und dann sagt sie doch einen Satz, und das höre ich noch. Wenn Gott mein Gebet nicht erhört, dann sage ich Gott ab. Gott muss mein Gebet erhören. Und ihr Gebet wurde erhört. Der Mann wurde entlassen. Aber ein halbes Jahr später, wo er regeneriert war und wieder hergestellt war, hat er sich scheiden lassen, ist mit einer anderen Frau durchgebrannt. War das gut? War das in Ordnung? Weißt du, wir müssen immer den Herrn fragen, dein Wille geschehe. Gott sorgt für dich. Aber wir müssen immer in seinem Willen sein. Unser Leben muss in Gottes System sein, in Gottes Ordnung, und dann funktioniert es. Viele leben nur von Geld und denken, das Geld ist das Wichtigste, oder der Materialismus. Hör dieser Botschaft hier gut zu. Es ist wichtig, dass du dich führen lässt vom Herrn, leiten lässt vom Herrn. Und manchmal ist das eine Versuchung vom Satan. Weißt du, der Satan verlockt, das sind Steine. Lass die Steine zu Brot werden. Du hast doch durch die Verheißung, alles, was ihr bitten werdet, wird es euch gegeben werden. Also, du hast genug Bibelstellen. Und ich habe für jede Sache, wenn ich richtig bete, eine passende Bibelstelle dazu. Und es muss nicht immer mit der Bibel übereinstimmen. Der Wille Gottes muss offenbar werden. Dieses Rema-Wort, ist das vom Herrn oder ist es nicht vom Herrn? Wenn du mit Gott nicht umgehen kannst, wenn du die Stimme Gottes nicht kennst und wenn du den Vater nicht kennst, denn der Vater will immer das Beste von dir. Ich werde nie vergessen, meine erste Tochter, wir haben da irgendwie so Medikamente auf dem Tisch ausgebreitet, wir wollten unseren Apothekenschrank sortieren, wieder frisch, also was abgelaufen ist und so weiter, rauswerfen und so auf dem Tisch die ganzen Medikamente so ausgebreitet. Und dann kommt sie und sagt, ich will diese Nam Nam, also diese Bonbons, sie dachte, das wären Bonbons. Aber stell dir mal vor, sie würde diese Bonbons, hätte sie geschluckt, sie hätte sich vergiftet. Und wir haben das mal nicht aufgepasst und dann waren wir irgendwo und dann geht sie da in den Schrank und sieht da die ganze Pulle Süßstoff und schluckt es und wir kommen nach Hause, die schäumt aus dem Mund. Verstehst du? Diese Bonbons. Weißt du, du kriegst diese Bonbons, diese Medikamente, wenn du brauchst. Und so sind viele Christen, Herr, ich will das haben. Und am liebsten jetzt und sofort und gleich. Aber das ist nicht gut. Aber wenn du es brauchst, wird Gott dir geben. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt der Herr. Was sagt die Stimme Gottes? Wenn du in der Arche Gottes bist, dann wird deine Seele all das haben, wenn du in der Gemeinde bist, in Gott eingebunden bist, wenn du mit Gott verschmolzen bist, wird deine Seele immer wieder das bekommen, was es braucht. In der richtigen Dosierung. Wenn du nicht aufpasst, dann wird die Sache viel schlimmer. Also deshalb ist wichtig, dass wir auf den Herrn achten, auf seine Spur, auf seine Gangart, auf seine Pläne für unser Leben. Glaube nicht, dass alles gut ist, was gut ist. Und glaub nicht, dass alles Böse ist, was böse aussieht. Auch das Böse dient zum Guten, sogar mehr wie das Gute. Gott versorgt uns. Guck mal, Josef wurde verkauft nach Ägypten. Das war böse, gemein und gehässig. Aber was ist daraus rausgekommen? Weißt du, er hat die ganze Familie von der Hungersnot gerettet. Die ganze Versorgung der damaligen Welt hing von Josef ab. Aber zuerst musste er das Böse durchmachen, das Böse erleben. Da war nichts Gutes an der ganzen Geschichte. Im Gefängnis muss er landen, muss vergessen werden. Der macht die Hölle durch. Auch das gehört dazu, um die Versorgung Gottes zu erleben. Und dann nachher 7 fette Jahre und dann kommen die 7 mageren Jahre. Aber du musst vorbereitet werden für die Versorgung. Manche Leute denken, ja, Gott wird mich schon durchtragen. Nein, er will dich vorbereiten. Und vielleicht bist du im Knast, bist du vergessen und bist als Sklave irgendwo und dienst und so weiter und sagst, warum muss ich das ganze Zeug durchmachen? Gott weiß, was gut ist. Das Böse ist gut. Das passt vielen Christen nicht, wenn ich das sage. Christen denken nur, das Gute ist von Gott und das Böse ist vom Teufel. Nein, Gott lässt das Negative zu, damit du doppelt gesegnet wirst, damit du aus dem Nichts was erlebst. Du kannst nie geheilt werden, wenn du nie krank wirst. Du kannst nie gesegnet werden, wenn du nie arm wirst. Du kannst nie auferstehen, wenn du nicht stirbst. Du musst vorher sterben. Du musst das Negative zuerst erleben, bevor du das Gute und das Schöne erlebst. So, vielleicht verstehst du vieles nicht, was ich heute sage, aber warte auf den Herrn. Der wird dir schon zeigen, aus dem Nichts macht Gott etwas. Aus dem Nichts. Gott benutzt Dinge in deinem Leben, von denen du gar nicht glaubst, sogar die Dummheiten anderer Leute. Du wirst entlassen und bist plötzlich vielleicht arbeitslos, weil Gott dir was anderes geben will, was Besseres. Weißt du, Gott versetzt uns, wie er das haben will. Gott macht zunichte, damit er etwas aufbaue in unserem Leben. Gott zerstört, Gott verbindet und heilt. Das gehört alles zu der Arbeitsmethode Gottes. Gott will für dich da sein. Er will dich versorgen mit allem, was du brauchst. Deshalb sagt Jesus, alles, was ich euch sage, wachet, pass gut auf. Hab gute Augen, gute Ohren, gute Wahrnehmung. Wachet, was ich euch sage. Pass auf, was da passiert, was sich da bewegt. Erkenne die Spur Gottes in deinem Leben, diese verborgenen Spuren Gottes. Nicht nur die sichtbaren, die verborgenen Spuren Gottes, die unsichtbaren Spuren Gottes. Der Finger Gottes, wie der arbeitet und schreibt. Und ich sage dir eines, Gott missbraucht niemand. Gott nützt niemand aus. Gott hat immer Gedanken des Friedens mit jedem Einzelnen. Und Gott will das Beste, das Allerbeste für dich. Und du wirst überrascht sein. Nachher, hernach wirst du es erfahren. Das war so gut, dass es genauso gekommen ist, wie es gekommen ist. Es hätte nicht besser kommen können. Ich wäre auf diese Idee nicht gekommen. Es ist das Beste, was überhaupt passieren konnte. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich mache sowas durch. Und ich weiß die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, was einen frei macht. Zuerst mal bist du geschockt und sagst, lieber Gott, was passiert mir jetzt? Wo muss ich da durch? Wir gehen Höhen und Tiefen. Uns wird nichts erspart, ihr Lieben. Auch den Christen nicht. Aber der Christ hat den Heiland, den Glauben, den Heiligen Geist. Und er kann das ganz anders verkraften. Weißt du, du bist auch im ersten Moment geschockt. Aber du kannst deinen Schock Jesus abgeben. Und dann ruhst du in seinen Frieden. Gott wird nicht zulassen, dass du verhungerst. Aber du wirst verhungern. So war ich Johannes Matthäus heiße. Wenn du am falschen Platz bist. Wenn du mit den falschen Leuten kooperierst. Wenn du nicht auf die Stimme Gottes hörst. Du wirst in Schwierigkeiten kommen und Gott erlaubt die Schwierigkeiten, damit du aufwachst. Und du sagst, Gott, warum passiert das mir? Gott lässt Dinge zu, damit wir zu uns selber kommen. Ich habe eine Geschichte aus der Schweizer Bergen. Das ist in den 30er, 40er Jahren gewesen. Da war ein Vater, der hat sein Jagdrevier gehabt. Und manchmal, wenn er jagen ging oder auf die Jagd ging oder auf die Pirsch, war er, hat er immer seinen kleinen Jungen mitgenommen, der hieß auch Johannes. Und Johannes hat immer Schmetterlinge gefangen. Das war so sein Hobby, Schmetterlinge fangen. Und ist immer den Schmetterlingen nachgegangen und immer wieder. Und der Vater kennt das Revier. Und er sieht, mein Junge geht zu weit. Der ist kurz vor dem Abgrund. Und dann nimmt er sein Gewehr und schießt ihm ins Bein. Und er liegt und blutet. Und der Vater trägt ihn nach Hause. Dieser Johannes sagt, Vati, du bist gemein. Du hast mich angeschossen. Dann sagt der Johannes, ich habe dich angeschossen. Wenn du nur einen Schritt weitergegangen wärst, du wärst in den Abgrund gestürzt. Und dann später, als er wieder gesund war, hat er gesagt, guck mal, hier habe ich dich angeschossen. Einen Schritt weiter und du wärst tot. Ich habe dich nur aus Liebe angeschossen. Aus Liebe angeschossen. Und Gott schießt uns manchmal aus Liebe an, um uns vor was Schlimmerem zu bewahren. Kapierst du, um was es geht? Gott sorgt für dich. Und manchmal ganz anders, als du denkst. Ganz anders. Und dieser Johannes hat, ich kenne diesen Bruder, und dieser Johannes, oder ich habe kennengelernt später, und dieser Johannes hat lange Zeit nicht vergeben können. Mein Vater hat mich angeschossen. Mein Vater hat mich angeschossen. Du musst auch manchmal Gott vergeben. Viele Menschen vergeben anderen Leuten, vergeben der ganzen Welt, vergeben den Juden, vergeben dem Nazis, vergeben allen möglichen, aber die haben nicht gelernt, Gott zu vergeben. Manchmal schießt Gott uns auch an. Warum hast du mir das zugelassen? Warum hast du mich in diese Misere reingebracht? Ich kann mir vorstellen, der arme Josef, der hat manchmal mit Gott gehadert. Warum hast du mir das zugelassen? Du musst am richtigen Platz sein, im Willen Gottes. Und im Willen Gottes bist du überall richtig. Und der Herr war mit Josef. Ist das nicht toll? Der Herr war mit Josef. Viele sind wütend und verärgert, sogar auf die Christen, die Christenheit. Diese ganzen Schandtaten und so weiter. Weißt du, sie haben nicht begriffen, um was es wirklich geht. Es geht nicht um die Christenheit, sondern Gott arbeitet an uns. Gott lässt uns Dinge zu, dass wir verbittert werden, dass wir schockiert werden, damit wir von Menschen erlöst werden, von der Menschenknechtschaft, von der Menschenhörigkeit. Viele Menschen sind nur menschenhörig. Sie hören nicht auf Gott. Sie hören, was die anderen Leute erzählen und sagen. Wir sollen Jesus nachfolgen. Und deshalb erlöst uns Gott manchmal von den ganzen Kirchen und Religionen und Sekten und was auch immer ist, damit wir gotthörig werden. Damit wir Gottes Stimme klarer hören. Da sagst du, also ich verlasse mich auf niemanden, ich verlasse mich nur auf den lieben Gott. Und da bist du richtig. Dann wirst du nachher die Menschen brauchen und Brüder und Schwestern brauchen. Und du wirst ganz anders zu den Brüdern und Schwestern dann stehen. Da wirst du sie als Diener Gottes betrachten, als Ebenbild Gottes betrachten. Gott sorgt uns allein aus Gnade und Erbarmen, also am Sonntag mache ich über das Erbarmen dann weiter, aber er sorgt uns aus seiner Liebe. Der lebendige Gott setzt uns nicht unter Druck, jetzt pass auf, mach das und das. Nein, er will aus Liebe, aus Freude, dass du ihm dienst, dass er dich segnet und so weiter. Du sollst nicht sauer sein auf die Mitmenschen, dass hier das und jenes passiert. Bescheidenheit, nicht sauer sein. Wenn du sauer bist auf die Menschen, weißt du, was du kriegst? Rheuma, Arthrose, alle möglichen Krankheiten, Knochenkrankheiten. Dein Körper wird sauer. Dein Magen wird sauer. Wenn du sauer bist auf die Vater, Mutter, auf den Pastor, auf die Geschwister, auf die Kirche, auf die Gemeinde und was weiß ich, auf die Gesellschaft. Du sollst wieder süß werden. Honig solltest du nehmen und Milch. Honig und Milch. Der Gesegnete ist auf niemanden sauer. Der Gesegnete flucht niemand, verdammt niemand, verurteilt niemand, klagt niemand an, nörgelt und kritisiert nicht. Nur Ungesegnete sind auf alles sauer. Nur Ungesegnete. Sauer sein macht krank. Deshalb Gott versorgt uns. Und wenn wir von Gott abhängig sind, und ich meine abhängig, freiwillig. Ich diene Gott aus Freuden und so weiter. Und er lässt mich nicht versauern. Und er versorgt mich. Versauerte Menschen sind undankbare Menschen. Ach, was ist das? Was ist das für so viele? Weißt du, sie ärgern sich über alles, sind mit nichts zufrieden, sind auf alle bitter. Sie verlangen alles von anderen, fordern nur, fordern, fordern. Lerne süß zu werden. Süß im Herrn. Süß im Herrn. Weißt du, und fordere nicht, du musst das Herr mir machen oder die müssen mir machen. Halt dich am Gesegneten. Und weißt du, der Gesegnete ist für uns zuerst mal Jesus Christus, aber an Menschen, die Gott lieben, die mit Gott gehen, die mit Gott wandeln. Halt dich an solche Menschen, die unten durchgehen. Die unten durchgehen, die also bewährt sind und die nicht nur so schnell hochkommen wie Kometen und wieder verschwinden. Du brauchst einen Polarstern, an dem du dich orientieren kannst, geistlich. Und wir brauchen nicht nur Stars, die mal so irgendwo am Himmel auftauchen und wieder weg sind. Du brauchst also Menschen, die konstant, kontinuierlich, konsequent Gott dienen. Halt dich am Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Wie versorgt Gott einen? Viele Menschen sind unterversorgt. Die sind unterversorgt und ich könnte auch die Gründe nennen. Solange Lot beim Abraham war, der Neffe von Abraham. Solange Lot sich an Abraham hielt, war er gesegnet. Seine Viecher vermehrten sich, Knechte hatten alles. Die Knechte haben sich gestritten, nicht Lot und Abraham, die Knechte haben sich gestritten. Okay, aber als Lot sich von Abraham getrennt hat und dann nach Sodom gegangen ist, hat er alles verloren. Halt dich am Gesegneten und du wirst gesegnet. Halt dich an Menschen, wo der Segen Gottes ist. Wenn du keinen Segen hast, dann halt dich an jemand, der Gott liebt, der Gott vertraut, der mit Gott geht, durch dick und dünn. Gott hat Lot mächtig gesegnet, solange er beim Abraham war, solange er in der Gemeinde war, solange die beide zusammen Andacht gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, Lot und Abraham, die haben zusammen gebetet. Und dann kamen sie zusammen, miteinander die Lage besprochen und der Herr hat den Lot gesegnet, auch wenn er ganz anders war. Du darfst dich also nicht davon bestimmen lassen, was die Leute, was deine Gefühle sagen. Du musst dich an den Gesegneten halten. Weißt du, es rächt sich alles im Leben. Es rächt sich. Und es hat sich beim Lot gerecht, als er dann den Abraham verließ. Vielleicht nicht gleich sofort. Die erste Zeit war ganz toll im Sodom. Da hat er alles gehabt, Gymnasium für die Kinder. Aber der hat alles verloren. Auch seine liebe Frau hat er dort verloren. Gott hat für dich alles schon vorbereitet, Bruder, Schwester. Alles, was du brauchst. Gott hat, der dich geschaffen hat, der dich ins Dasein gerufen hat, der dir eine Existenzberechtigung gegeben hat, der sorgt auch dafür, dass es dir gut geht. Jesus sagt, schau die Lilien im Tale an. Schau die Sperlinge, die Spatzen an. Und so weiter. Und der Vater im Himmel versorgt sie. Und ihr seid mehr als die Sperlinge. Und da Jesus sagt weiter in der Bergpredigt. Guck mal, Jesus versucht Menschen das Urvertrauen wieder zurückzugeben. Sogar die Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Alles ist geplant von Gott. Gott übernimmt für dich die Verantwortung, weil er dein Vater ist. Er ist an dich interessiert. Er hat die Seinen immer durchgebracht, wie auch immer. Gott hat sich immer wieder um die Menschen gesorgt, die ihm angehört. Und das ist normal und selbstverständlich. Gott sorgt für die, die ihm gehören, die sich ihm verschrieben haben, die ihm vertrauen, die sich auf ihn einlassen. Für die sorgt er, ganz einfach. Gott sorgt für dich, dass du jeden Tag das bekommst, was du brauchst, für jeden Augenblick. Just in time, immer wieder. Es ist immer das, was du brauchst. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gott sorgt, dass du immer das Beste hast. Gott hat immer das Beste für dich vorgesehen, nichts Zweitklassiges, das Beste. Gott sorgt für dich und hat gute Sachen für dich ausgedacht. Sogar jede Kleinigkeit, jedes Detail ist von ihm weise geplant. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Du musst nicht Gott sagen, ich brauche jetzt wieder eine Frischzellenspritze oder dies und jenes. Gott weiß, was du brauchst. Wir sollten also gar nicht so um diese irdischen Dinge Gott groß bitten. Wir sollen sagen, gib uns unser tägliches Brot. Okay, aber Gott weiß, ehe sie bitten, was du bedarfst. Ehe. Er kennt deine Bedürfnisse, Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Er schaut auf dein Leben herab. Und meine Bibel sagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn, also auf Jesus, denn er sorgt für euch. So schreibt Petrus. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Gott kennt deine Bedürfnisse durch und durch. Er weiß, dass du mehr Liebe brauchst, mehr Geborgenheit brauchst, mehr Frieden brauchst, mehr Freude brauchst. Er weiß das alles. Und er weiß, wo das herkommen kann. Gott hat für die Seinen immer ganz toll gesorgt. Und er weiß, wie er dich führen kann. Und wenn es sein muss, er evakuiert dich. Ich habe einen Bruder in New Orleans, als diese Katrina, diese Sturmgeschichte war. Weißt du, die sind unten, da haben ein Haus gekauft, schön am Wasser. Und plötzlich kommt der Mann nach Hause und sagt, Frau, der Herr hat zu mir geredet. Wir sollen unser Haus verkaufen und in die Berge ziehen. Und dann sagt die Frau zuerst mal rebelliert, aber wir haben das Häuschen jetzt erst gekauft. Nein, Gott hat mir gesagt, ich soll verkaufen, ausgeschrieben, das Haus verkauft. Einige Monate später kam dieser Sturmflut, Katrina, und was ist passiert? Das Haus ist davongeschwommen. Und dann haben die Leute gesagt, ja, der hat gewusst und hat uns das Haus aufgeschwätzt. Aber der hat auf Gott gehört. Weißt du, die Welt versteht nicht. Wenn du auf Gott achtest, auf Gott hörst, wirst du gesegnet, wirst du richtig geführt. Wir haben hier Jack Coe Junior gehabt, also diesen kräftigen Pastor und sein Vater. Weißt du, der hat auf Gott gehört. Und sein Vater war Prediger in den USA und einer der Generäle Gottes, also gewaltiger Prediger, hat das größte Zelt damals gehabt mit zigtausend Leuten und ist über die Lande gezogen. Und Gott hat zu ihm gesprochen. Jack, schließ die höchste Lebensversicherung, die du abschließen kannst für dein Leben. Ich werde dich heimholen. Gott sorgt für dich. Gott sorgt für dich. Und er hat dann tatsächlich die höchste Lebensversicherung, die damals in den USA abgeschlossen werden konnte, abgeschlossen. 2 Jahre später hat er einen Herzinfarkt, ist tot. Aber die Familie ist überversorgt. Die Familie. Weißt du, er als Pastor, er hätte nie seine Familie so versorgen. Es kommen Leute und fromme Schwätzer. Ja, weißt du, der hat Geld aus der Mission unterschlagen. Und der Jack Kuh hat mir erzählt, mein Vater hat von auf Gott gehört. Und deshalb hat Gott ihn wunderbar versorgt. Gott versorgt die Menschen. Und Gott führt uns. Und wir sollen auf Gottes Stimme hören. Und dann hat er erzählt, irgendwo in den USA, Jack Kuh, ich habe auch die Filme irgendwo. Und die DVDs. Aus der Zeit. Weißt du, er hat an Gott geglaubt, ganz massiv, hat für Gott gearbeitet, sich nicht geschont, hat für Gott gewirkt zu seiner Zeit und hat ein Missionszelt gehabt und stellt in dieser Stadt das Missionszelt, ich glaube Jacksonville in Florida, stellt das Missionszelt auf und als das Zelt fertig ist, aber die Gottesdienste haben noch nicht begonnen, die Reklame wurde ausgeteilt, plötzlich sagt der Herr, bau das Zelt ab und zieh weg. Und zwar so schnell wie möglich. Und er baut das Zelt ab und die ganzen Leute, einschließlich der Bürgermeister, verspotten. Jetzt kommen die Frommen, bauen auf und ziehen wieder davon. Manchmal müssen wir zum Gespött werden. Und er ist zum Gespött geworden. Jetzt zieht er weg. Und da sind einige Sattelschlepper gewesen. Als der letzte Sattelschlepper die Stadt verlässt, da kam eine Sturmflut. Und der ist gerade rausgekommen und er wusste, warum Gott das gesagt hat. Weißt du, Geschwister, es ist wichtig, auf Gott zu hören. Dann werden wir versorgt. Solange du nicht auf Gott hörst, vergiss alles. Da wirst du unterversorgt. Da wirst du bankrott gehen. Deshalb gehen viele pleite, weil sie nicht auf Gott hören. Rechtzeitig einkaufen und rechtzeitig verkaufen. Im Geschäft. Rechtzeitig etwas unternehmen. Und Gott wird für die Auserwählten streiten. Meine Bibel sagt, die zu ihm Tag und Nacht rufen, die mit ihm sprechen. Denn Auserwählten werden Recht verschaffen, was es auch immer heißt. Und er sagt, ich will dich nicht versäumen, noch vergessen. Du musst aber Gott vertrauen. Du sollst sogar auf Messerschärfe, egal was passiert, ich gehe im Glauben. Ich werde nicht kapitulieren. Denk an die 3 Männer im Feuerofen. Und die haben nicht beigegeben, klein so Kompromisse. Vielleicht machen wir so einen Knicks. Nein, wir bleiben stehen, wir haben eine Entscheidung getroffen und ich bleibe bei meiner Entscheidung. Ich diene Gott und sonst nichts. Und sie blieben bei ihrer Entscheidung. Und wenn Gott mich nicht bewahren will, dann gehe ich im Feuerofen verbrennen und kann nachher meine Asche haben. Aber die sind hineingegangen, Halleluja, und die gehen rein und plötzlich kommt der 4. Mann, das ist der Herr Jesus, und stellt sich in ihre Mitte und sie loben und feiern Himmel im Feuerofen. Himmel in der Katastrophe, in den Schwierigkeiten, in den Problemen. Also Gott erlaubt Dinge, dass sie passieren. Und er sagt sich, ja, gibt es das? Und dann kommen sie raus, ohne Fesseln, und die werden mit Gold behängt. Ach, großes, der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos. Die haben Gott vertraut. Und Gott versorgt. Und du machst Karriere, wenn du mit Gott wandelst. Nichts geschieht ohne den Willen Gottes. Nicht einmal ein Haar fällt von deinem Kopf. Gott ist treu. Die Bibel lehrt uns, dass Gott uns vom Mutterleib zubereitet hat. Und Gott ist mit dir vom Mutterleib bis zum Sarg. Er ist immer bei dir. Er wird dich nicht verlassen. Er ist treu. Christen dürfen davon überzeugt sein, mein himmlischer Vater kümmert sich um mich. Nichts ist dem Zufall überlassen. Nichts. Weißt du, da ist alles schon bekannt. Auch meine Entscheidungen, die ich treffen werde in dieser Vorhersehung Gottes, da ist alles bekannt. Gott kümmert sich um seine Leute. Kümmert sich um die Kleinen, um die Schwachen, um die Armen, um die Kranken, um die Witwen und die Waisen. Er kümmert sich um die, die nichts haben. Und Gott verschafft ihnen Recht. Auf seine Art und Weise. Nicht für die Großen da. Und ich sage euch, die Großen werden alle untergehen. Schau die Saurier an. Die Saurier sind alle untergegangen, als die Katastrophe kam. Und wer hat überlebt? Das kleine Geschmeiß. Die kleinen Viecher, die ständig um ihre Existenz kämpfen mussten. Und solange du kämpfst, lebst du. Und wenn du den Kampf aufgibst, verlierst du alles. Groß ist unser Gott. Und er versorgt die Seinen. Gott holte Petrus aus dem Gefängnis. Warum? Weil er ihn noch brauchte. Der Petrus war noch am Anfang seines Dienstes. Und ich sage dir ein Geheimnis. Solange Gott dich braucht, kannst du nicht sterben. Selbst wenn du eine tödliche Krankheit hast. Selbst wenn du im Gefängnis bist und schon der Herodes die Schwerter wetzt. Weil Gott dich braucht. Petrus war noch nötig. Er musste noch zum Cornelius gehen, er musste noch, ach was weiß ich, nach Samarien gehen, nach Antiochien gehen. Und er hat noch so viel Arbeit gehabt. Er diente Gott. Und solange Gott dich gebraucht und noch gebraucht, wird er dich nicht sterben lassen. Da kann ich dir ganz fest versichern, solange Gott das Sagen hat. Ich denke nur an Paulus. Da hat der Schiffbruch, der Teufel ist so massiv hinter dem Paulus. Die Haifische sollen ihn fressen. Und so weiter. Aber dann kommt er an eine Insel, bringen sie ein bisschen Reisig zusammen, machen ein Feuer. Aus dem Reisig springt eine Schlange raus, beißt sich an der Hand. Und die Leute sagen, das ist eine giftige Otter. Also, was muss dieser Mann da, dieser Saul von Tarsus sein? Das muss ein schlimmer Verbrecher sein. Die Leute urteilen und richten gleich. Das muss ein schlimmer Mensch sein, wenn solche schreckliche Dinge passieren. Leute, hört nicht auf die Leute. Auch wenn die Leute schreckliche Dinge über euch sagen, Gott ist gut und Gott hat einen Plan. Und solange du Gott dienst, wird dich kein Tod und kein Teufel unterkriegen können. Weg! Und jetzt warten sie, bis er blau wird und stirbt, aber nichts von dem. Der lebt. Groß ist der Gott von Saulus und Barabbas oder wie die Brüder auch alle dabei waren. Weißt du, plötzlich beten sie die Menschen an, betet uns nicht an, wir sind auch sterbliche Menschen wie alle anderen. Wir haben nur Gott. Denn er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Er hat eine Botschaft gehabt, eine Sendung gehabt, einen Missionsbefehl gehabt. Er war noch nötig für Gott. Denn er ist mir ein auserwähltes Werkzeug vor die Könige. Und er musste vor dem Cäsar noch Zeugnis ablegen, vor Festus und anderen großen Politikern. Er musste Zeugnis ablegen. Und solange Gott dich braucht, wirst du nicht krepieren. Glaub mir das. Auch wenn du alle möglichen Seuchen hast. Du wirst nicht krepieren, du wirst hingehen. Und Paulus hat so viele Briefe geschrieben aus dem Gefängnis. Das ist so ein Segen für die Gemeinde geworden, weil er sich nicht unterkriegen ließ. Gott sorgt für dich. Lass dich nicht unterkriegen. Lass dich nicht unterkriegen. Gott ist der Herr, hat alle Zügel in der Hand. Ihm entgeht nichts, keine Kleinigkeit. Deshalb, Gott gibt dich nicht auf. Er sorgt für dich. Tag für Tag, Stunde für Stunde, jeden Augenblick. Er nimmt dich an und so wie du bist. Und er sagt, du, ich liebe dich, ich brauche dich, du bist mir wichtig, ich kann auf dich nicht verzichten. Ich habe niemand, der das kann, was du kannst. Deshalb ist es alles sehr wichtig, dass du Jesus weiter nachfolgst. Gott sorgt für dich. Alles Große ist nicht aus dem Denken, sondern aus der Liebe entsprungen. Aus der Liebe zu Gott, zur Schöpfung oder was weiß ich, zu den guten Dingen. Und Gott erklärt uns nicht den Weg, sondern er sagt, geh. Ich werde schon sagen und ich führe, wie es weitergeht. Ich werde für dich sorgen. Ihr müsst ja nicht euch besonders davor nehmen, jetzt plane ich das und so weiter. Es wird alles von oben geplant. Gott ist der, alles plant und alles vorsieht. Wenn du so am Flughafen bist, wenn das Flugzeug gelandet ist, dann kommt ein Fahrzeug meistens und da steht Follow me, folge mir. Also, und dann wird der Lotse dann in dem Anger, wo das Flugzeug hingehört, Lotz, das Flugzeug muss nachfolgen, nur noch nachfahren. Das Einzige, was du in deinem Leben musst, um gesegnet zu sein und erfolgreich zu sein, du musst nur ihm nachfolgen. Follow me, follow me. Darum die Nachfolge so wichtig. Darum, es liegt so viel dran, dass du Jesus konsequent nachfolgst. Stell dir mal vor, jetzt würde so ein Pilot sagen, also was will der? Der führt mich da bis zum letzten Ende vom Flughafen. Gott hat die Pläne für dein Leben. Der weiß, wo du stehen musst, wo dein Platz ist. Und du sollst deinen Platz finden. Du bist Gott wichtiger als der ganze Himmel. Als Israel sogar. Du bist Gott so wichtig. Du bist Gott wichtig als alles Mögliche. Und für dich opfert Gott alles, wenn es sein muss. Für dich. Also Gott ist treu. Verlass dich auf Gott, Gott sorgt für dich, so wie er für das Universum sorgt, wie er für jeden kleine Lilie sorgt, wie er für kleinen Ameise sorgt, wie kleines Dachs sorgt und keinen kleinen Spatz sorgt, er sorgt für dich. Und wenn Gott für dich sorgt, niemand und nichts vermag, dich aus der Bahn zu werfen. Also, Gottes Fürsorge, willst du sie haben? Willst du, dass Gott der Kontrolleur aller Dinge in deinem Leben ist? Willst du, dass er der Planer ist? Der Fürsorger, der Versorger, er ist treu. Und was er sich vorgenommen hat, das führt er durch. Euer himmlischer Vater weiß, dass er das alles bedürft. Wenn du die Bibel aufmerksam studierst, wirst du merken, dass Gott seine Kinder wunderbar durchgetragen hat. Wenn ich Psalm 68, Vers 7 lese, Gott gibt den Einsamen ein Heim, den Armen ein Zuhause, den Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf. Eine Familie besteht aus Beziehungen. Und wenn du eine gute Beziehung zu Gott hast, Gott wird sich nicht lumpen lassen. Diene Gott mit Freuden. Und niemand, in Malachi Kapitel 3, niemand dient Gott umsonst. Wenn du den Zehnten, jetzt pass auf, wie Gott dich versorgt. Wenn du den Zehnten gibst, er sagt, ich will die Fenster des Himmels auftun. Ich will die Fülle dir schenken. Ich will dir alles geben. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und ich habe eines festgestellt, seitdem ich angefangen habe als junger Christ, ich war noch kein Pastor, den Zehnten zu geben, hat Gott angefangen mich zu segnen, finanziell, materiell. Dann habe ich immer die beste Arbeit gehabt, dann habe ich immer das Beste gehabt. Es klingt komisch, was ich sage, aber Leute haben mich beneidet und sogar geschimpft, ihr hattet die beste Gemeinde, ihr habt das größte Haus gehabt. Und so weiter für Versammlungssaal. Also, was macht der Matthäus? Der Matthäus macht gar nichts. Der dient nur Gott. Er bringt nur den Zehnten in sein Haus und Gott versorgt mich. Und dann fahre ich, am Anfang habe ich noch einen Volkswagen Käfer gefahren, aber dann hat Gott mich versorgt. Jemand unterstützt mich, jemand schenkt mir das und jemand gibt mir das. Ich bettle nicht. Und ich habe eines gelernt, nicht zu betteln und nicht zu betteln. Mach mal das oder könntest du? Nein. Ich diene Gott und Gott weiß, was meine Bedürfnisse sind, was meine Wünsche sind. Ich befehle ihm seine Wege und hoffe auf ihn. Und er gibt mir, was mein Herz sich wünscht. Ich kriege nicht immer das, was ich mir wünsche, aber es geht so in diese Richtung. Das ist zuerst mal wichtig. Ich habe angefangen, Gott zu dienen, nicht einer Organisation. Es ist auch ganz wichtig, diene nicht einer Gemeinde, diene nicht irgendeiner Organisation. Nein, diene Gott. Die Organisation brauchst du. Die Organisation ist wichtig. Was könnte ich sonst allein tun? Ich brauche meine Brüder und Schwestern. Ich brauche die Gemeinde. Ich brauche einen Platz, wo ich predige. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht das Letzte. Das Erste und das Letzte ist der Herr. Das Letzte ist das der Herr und der Erste. So, die ersten Christen, sie dienten Gott und Gott hat ihnen alles gegeben. Da war kein Mangel unter ihnen. Kein Mangel. Gott hat sich wunderbar versorgt. Lasst uns einfach lernen, dass Gott alles in seine Hände nimmt. Und er kümmert sich um uns. Und ich sah noch nie einen Gerechten um Brot betteln. Bring den Zehnten in sein Kornhaus. Der Zehnte ist der Schlüssel, dass Gott dir den Himmel aufschließt. Die Fenster des Himmels. Weißt du, was das heißt? Es wird nicht Dukaten vom Himmel regnen. Auf das warte ich nicht. Und das werde ich auch nicht erleben. Ich habe mal erlebt, dass Dukaten vom Himmel geregnet sind. Ich stehe irgendwo in der Weinstraße, also da Heidelberg, bin hingefahren und als ich dann nach Hause fahren will, merke ich, ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Ich habe kein Geld dabei. Verstehst du? Und hier kenne ich niemand und so weiter. Und was soll ich tun? Und ich sitze im Auto und sage, lieber Gott, ich muss jetzt tanken. Ich komme so nicht nach Hause. Und ich sitze da und bete. Dann sagt der Herr, du sollst nicht nur sitzen und beten, steig aus dem Auto und geh einmal um das Auto rum. Und ich gehe einmal ums Auto rum und als ich dann auf der Beifahrerseite bin und dann sehe ich was Blaues, einen 100-Mark-Schein. Und damit konnte ich meinen Tank füllen und konnte nach Hause fahren. Also, weißt du, nicht nur beten, sondern auch tun, was er euch sagt. Geh raus. Verstehst du, es sieht dumm aus, wenn du dann nachher um das Auto rum spazierst und dich womöglich dumm benimmst und die Leute sagen, was macht er da? Wir müssen manchmal töricht sein, um vernünftig zu werden. Und das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Immer das, was verrückt ist. Komische Sachen. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Ich weiß, Gott ist ein lebendiger Gott. Aber weißt du, zuerst mal, du musst lernen, Gott zu dienen. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das ist, wie Gott einen versorgt. Du musst in der Not sein. Solange du noch nicht in der Not bist, kann Gott dich nicht versorgen. Andreas Wecker, dieser Olympiasieger und so weiter, seine Goldmedaillen zurückgegeben hat ans Olympische Komitee. Also, der hatte Schulden gehabt, bis über die Ohren. Und wäre in den Schulden untergegangen. Und wir haben hier gebetet. Und dann irgendwie, der Herr hat zu ihm gesagt, verkaufe alles, was du hast. Also, der hat die Goldmedaille schon verkauft oder versteigert. Aber dann hat er so unter das Bett geguckt, hat gesagt, Herr, was habe ich noch? Aber er hat unter das Bett geguckt, da waren Uhren, da waren Kameras noch da und so weiter. Und das hat er verkauft. Und das hat er getan und sagt, Herr, und wie geht's jetzt weiter? Und irgendjemand hat sein Zeugnis gelesen, sein Zeugnis gehört und er ist unterwegs und sagte, sind Sie nicht der Andreas Wecker? Dieser Weltmeister und Olympiasieger und. Sind Sie nicht das? Ja, doch. Was ist Ihr Problem? Und dann sagte er, ich habe 200.000 Euro Schulden. Dann sagte der Mann, kein Problem. Hier meine Adresse, rufen Sie mich an, wenn Sie zu Hause sind. Und weißt du, als er das alles getan hat, Gott hat ihn, und dieser Mann, dieser Schweizer, hat ihm seine Schulden bezahlt und er war schuldenfrei. Aber zuerst einmal musst du dein Möglichstes tun. Bezahle zuerst mal dein Gelübde und verkaufe alles, was du noch verkaufen kannst. Vermarkte alles. Klingt komisch, was ich sage, aber das ist manchmal, wie Gott von einem was verlangt. Erst wenn du blank bist, versorge ich dich. Deshalb, Wunder passieren mit nichts oder aus dem nichts. Verstehst du, was ich sage? Fang an, Gott zu dienen. Fang an, dein Leben zu ordnen. Und da musste sein Leben geordnet werden. Und dann plötzlich kam es für ihn, also hör mal, wir leben wild zusammen, wir haben ein Kind, dann haben sie geheiratet und dann auch Ralf Schumann, ein anderer Olympiasieger, der auch bei uns zum Glauben gekommen ist, dann habe ich so Olympapärchen gehabt, die dann geheiratet haben und Gott segnet die Leute. Gott segnet die Leute, wenn man sein Leben ordnet. Weißt du, Gott kann kein Chaos segnen, kein wildes Durcheinander. Oder etwas, was unbiblisch ist. Gott segnet, wenn du andere segnest, Zeugnis gibst, missionierst. Und wenn ich dann so die Geschwister, gerade hier in Ralf Schumann, plötzlich gucke ich so Konzerte, ich höre manchmal abends, wenn ich vom Gottesdienst nach Hause komme, und dann höre ich manchmal so Musik im Fernsehen. Und da ist eine Musikveranstaltung und wer moderiert? Mein Bruder Ralf Schumann, und dann sagt er, wissen Sie, ich liebe Jazz und ich liebe das und so weiter und das ist das und ich liebe meinen Sport, auch Weltmeister, Olympia-Weltsieger, Weltmeister, ich liebe den Sport, aber weißt du, ich liebe meine Frau, aber über all dem liebe ich Jesus. Und er bekennt sich zu Jesus, über das alles liebe ich Jesus. Und Gott segnet ihn. Also sein Dienst, seine Arbeit in Thüringen, da wo er wohnt, irgendwo. Diene Gott und Gott wird dir dienen. Diene Gott. Und du bekommst immer das, was du dann brauchst in der Situation und den Umständen. Weißt du, und dann wendet Gott dein Schicksal, deine Situation oder die Position, in der du steckst. Plötzlich macht er das. Er ist ja dann dieser Resultat, der hervorruft. Ich will dich versorgen. Und zu Josua sagt der Herr, denke über mein Wort Tag und Nacht. Durch. Denke, meine Worte, beweg meine Verheißungen, beweg meine Zusagen, Tag und Nacht. Und du wirst Erfolg haben in allem, was du tust. Weißt du, wenn du mit Gott umgehst und anfängst zu meditieren, dann wirst du plötzlich Impulse bekommen, Inspiration bekommen. Dann arbeitet Gott für dich. Und du merkst, ich diene Gott nicht umsonst. Ich diene Gott nicht umsonst. Weißt du, für den du arbeitest, der entlohnt dich. Deshalb die große Frage, dienst du Gott? Ja, du sagst, aber ich habe so einen weltlichen Beruf. Du kannst auch im weltlichen Beruf Gott dienen. Als Steinmetz, als Metzger oder Verkäufer oder was weiß ich alles. Diene Gott, tu das Beste, arbeite für den Herrn. Auch, ja, mein Chef ist ungläubig, vergiss es, das steht nicht in der Bibel. Wir sollen sogar dem sonderlichen Herrn besonders dienen, diesen komischen Kauzen. Die überall stehen, hat sie nicht sauber abgeputzt. Ich kenne solche Leute. Verstehst du? Und die sagen, also der treibt mich zu Weißglut. Manchmal ist Gott nicht ganz fair. Weißt du, er stellt uns hinein, so wie Josef. Weißt du, bei diesem Potiphar, da wird einem zugesetzt und zugesetzt und zugesetzt. Aber Josef bewährte sich in dem, was er tat. Arbeite weiter für Gott. Ob du was bekommst oder nicht, du bekommst, was du brauchst. Du kommst an der Stelle, wo du hingehörst. Und selbst wenn die Leute dich nicht vorlassen, und selbst wenn sie dich blockieren, und selbst wenn die dir ein Bein stellen, und selbst wenn die dich mobben, du kommst dorthin, wo Gott dich haben will. Niemand kann dich verhindern. Niemand. Und wir müssen wieder diese freie Gnade Gottes entdecken und einfach Gott dienen und sie beschenkt lassen. Gottes Versorgung ist Geschenk. Einfach beschenken lassen. Und du musst nichts bezahlen. Weißt du, wir denken in dieser römischen Art und Weise, weißt du, was ich dir gebe, das erwarte ich dann von dir auch wieder. Verstehst du? Nein, Gott gibt, und ohne was zu erwarten. Aus freien Stücken, aus Liebe. Gott gibt uns alles aus Liebe. Gott versorgt seine Diener, die ihm dienen, und zwar gar nicht so schlecht. Wir müssen einfach nur da sein und einfach für Gott leben, für Gott einfach unseren Platz ausfüllen, einfach das tun, was du kannst. Paulus schreibt in 2. Korinther 6, Vers 10, wir sind arm, wir sind keine Millionäre, wir sind arm, aber wir machen viele reich, und zwar durch Worte der Ermutigung. Was glaubst du, so ein Wort der Ermutigung, das bringt einen auf die Beine, der rennt. Wir sind schwach und wir machen viele stark. 2. Korinther 6, Vers 10 und folgende Verse. Wir sind klein und machen die Leute groß, viele groß. Wir haben Angst und wir sind kühn und mutig und ermutigen sogar noch andere. Wir sind gebrechlich, und Paulus war auch gebrechlich in einer Art und Weise, und wir richten viele auf. Ich werde nie vergessen, in Jugoslawien habe ich einen Bruder gehabt, Bruder Velko, der ist jetzt beim Herrn. Der, all die Jahre, wo ich kenne ihn bestimmt schon, habe ich ihn 20, 30 Jahre gekannt, und er war im Rollstuhl, aber er war querschnittsgelähmt durch einen Unfall, und er hat anderen Leuten die Hände aufgelegt. Weißt du, manche so fromme, Scheinheilige, Superheilige, Esoteriker, also wenn jemand in Rollstuhl ist, also da darf man nicht, da setzt man sich gleich weg, man hat Angst, man wird angesteckt und man wird querschnittsgelähmt. So etwas Dummes. Du kannst nicht angesteckt werden. Weißt du, du kannst nicht infiziert werden. Und der hat die Hände aufgelegt, und Menschen sind unter seinen Händen geheilt worden. Ich habe so viele Menschen gesehen und erlebt auf Konferenzen. Weißt du, ein ganz lieber Bruder. Aber weißt du, die Leute sagen, ja, von so einem lasse ich mir nicht die Hände auflegen. Du solltest dich sogar vom Esel Hände auflegen lassen. Ja, der kann dir vielleicht auch den Himmel aufschließen. Aber so Leute, die sind so fromm, so selbstgerecht, so, ja, diene Gott, und Gott sorgt für die Resultate. Und du musst nicht, wir müssen bezeugen, überzeugen, das tut Gott, der Heilige Geist. Wir sind nur Diener Gottes, Botschafter an Christi Stadt. Ich muss nur dienen. Ich kümmere mich nicht um Ergebnisse. Was springt mir dabei raus? Oder was bewirke ich? Was erreiche ich? Weißt du, ich muss sowieso eines Tages von dieser Erde gehen. Und was wird es sein, was du gebaut und vorbereitet hast? Ich werde alles da lassen. Aber weißt du, ich freue mich, ich habe für Gott gearbeitet. Und wenn ich heute so mein Facebook nachgucke, oder wenn ich irgendwo so, ja, mein E-Mail lese oder Post mal aus dem Briefkasten höre, dann kommen Leute und schreiben, Pastor, kennst du mich noch? Ich bin durch deinen Dienst gesegnet worden. Deine Prophetie, die du noch in der DDR-Zeit gegeben hast, die hat mich stark gehalten bis heute, und ich diene immer noch Gott. Das macht einen froh. Aber das interessiert mich nicht groß. Ich muss euch ehrlich sagen, das interessiert mich nicht groß. Die Resultate kommen in der Ewigkeit. Dort werde ich meine Früchte genießen. Dort werde ich sitzen und sagen, Halleluja, wunderbar, preis Gott. Verstehst? Hier wird gesät in Schwachheit, und es wird auferstehen in Kraft. Gott wird mich versorgen. Weißt du, und manchmal denke ich, wie, was soll es sein? Und warum diene ich das? Und warum mache ich das? Und Gott hat mir ein Wort mal vor Jahren gegeben. Unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Nicht umsonst. Alles, was du für den Herrn tust, ist nicht umsonst. Kein Cent, denn du gibst es umsonst. Kein Wort ist umsonst. Du sagst etwas, du gibst etwas, du tust etwas, und es kommt irgendwann mal wieder zurück. Gott ist ein Vergelter. Versorgung und Vergeltung geht oft Hand in Hand. Er ist ein Vergelter. Deshalb, du erntest das, was du siehst. Das gehört auch zur Versorgung. Wenn du nichts siehst, vergiss es. Immer auf diese milden Gaben. Ich habe aufgehört, nach Russland Hilfsgüter zu transportieren. Ich habe tonnenweise nach Russland Hilfsgüter transportiert. Aber da bin ich da irgendwo im Uralgebiet, sitze ich da, und wir packen gerade jetzt Lebensmittel aus, und wir packen das und so weiter. Und dann gehe ich so im Nachmittag spazieren und schaue die Häuser an. Mich hat's interessiert im Dorf dort, was dort alles los ist. Und dann sehe ich die Christenhäuser, und dann sehe ich die Häuser der Atheisten und Kommunisten oder der Ungläubigen. Die einen, die haben Karotten im Garten, die haben Sonnenblumen im Garten, die haben Kohlrabi im Garten, die haben Kartoffeln im Garten. Und die Christen, ihre Gärten, die sind brach. Dann habe ich jemand so angesprochen, habe gesagt, weißt du, Warum baut ihr nicht Garten, die Gärten an? Wir haben einen guten Boden. Der Boden ist gut in Sibirien oder in dieser Gegend. Der Boden ist wunderbar, fruchtbar. Warum baut ihr nicht an? Ach, weißt du, wir kriegen Hilfsgüter aus dem Westen, diese Konserven und so weiter. Ach, für was müssen wir das anbauen? Und du siehst, die Atheisten, die wissen's. Die machen das, weil die keine Hilfsgüter aus dem Westen kriegen. Aber die Christen immer, wenn so nachgeschmissen wird, immer noch so und so weiter. Weißt du, wie Gott lehrt uns? Versorg dich selber. Gott zeigt uns den Weg, Hilfe zur Selbsthilfe. Du musst den Leuten nur einen Angelhaken geben und ihm zeigen, wie man fischt und den richtigen Köder ansetzt. Und das habe ich gelernt mit den ganzen Hilfsaktionen. Und zeige, wie macht man das? Ermutige. Und das ist manchmal wichtiger, als da einen ganzen LKW voll Hilfsgüter zu transportieren. Das mache ich nicht mehr. Und das ist sinnlos. Weißt du, da unterstützt man nur die Faulheit. Weißt du, da packt man Sachen aus, gerade irgendwo da bei Moskau, kurz vor Moskau, da packe ich den ganzen LKW ab und lade ab. Und während wir ausladen, kriegt der Pastor einen Anruf, ein LKW aus der Schweiz ist zu dir unterwegs. Auch wieder Hilfsgüter. Verstehst du? Die wissen gar nicht mehr, was sie mit den Hilfsgütern machen sollen. Wir müssen den Leuten helfen, sich selbst zu helfen, auf die eigenen Füße zu stehen, im Glauben zu stehen. Und das ist, was ich hier tue und wozu ich sie motiviere. Du musst selbst den Kampf des Glaubens kämpfen. Gott in dir und dann schieß los. Gott in dir. Preis Gott. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Wir bekommen die richtigen Worte, die richtigen Gedanken, die richtigen Impulse. Die Fenster des Himmels gehen auf und plötzlich hast du eine Vision, eine Schau. Ein Mensch ohne Vision, vergiss das, schieß auf den Mond. Kannst damit nichts anfangen. Ein Mensch ohne Vision, wo keine Erkenntnis, keine Vision, keine Offenbarung ist, geht das Volk zugrunde. Die Vision ist so wichtig. Die Schau, die Einsicht, die Erkenntnis. Also, lass uns losarbeiten und einfach losgehen. Gott versorgt dich mit allem, was du brauchst und Gott wird dich versorgen, auch in den schwierigsten Stunden, die kommen werden. Du wirst verblüfft sein, wie Gott dich durchbringt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gemeinde Jesu bauen. Weißt du, warum das so wichtig ist? Die Not wird anheben und dann musst du wissen, wo du dich verstecken kannst, wo du untertauchen kannst. Du brauchst jemanden, wo du weißt, also auf den kann ich mich verlassen, der wird mich nicht verraten. Denn den meisten, so Flüchtlingen, den Schmetterlingen da, die überall da hin und her flirten und hin und her springen, auf die Leute kannst du nicht verlassen. Du brauchst zuverlässige Leute. Zu wem gehst du hin? Zu wem würdest du hingehen, wenn du untertauchen musst? Oder Kirchenasyl brauchst? Zu wem wirst du untergehen? Hingehen? Wo ist der Untergrund, wo du untertauchst? Und wir werden das brauchen, Leute. Und du musst wissen, wo es Brot gibt. Und wer Brot hat noch und wer gerne gibt, diese 5 Brötchen und die 2 Fische, die Jesus zur Verfügung stellt, wenn es drauf ankommt. Vielen Leuten kannst du nicht vertrauen. Die sind nur so scheinheilig. Mit denen kannst du keine Pferde stehlen. Entschuldigung, aber das ist so. Du brauchst Leute, die zuverlässig sind, die durch dick und dünn gehen und mit denen wird Reich Gottes gebaut. Und es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich Gottes kommen, sondern die den Willen tun des Vaters im Himmel. Und die werden versorgt. Die werden versorgt. Und ich habe jahrelang in der Sowjetunion unter Gorbatschow und all dies, und als da noch kein Glasnost und kein Perestroika war, auch die anderen großen Präsidenten, habe ich in Russland und anderen Staaten gedient, Rumänien und Jugoslawien damals unter Tito. Und ja, und ich habe eines gemerkt, Christen müssen sich kennen. Sie müssen sich einander lieben. Sie müssen miteinander zusammenstehen. Dann wird das Reich Gottes gebaut. Und da wird nicht gefragt, was ist dein und mein. Und zwar im Natürlichen. Und weißt du, was die Christen auseinanderbringt? Materialismus. Materialismus bringt die auseinander. Und deshalb zeigt Gott uns, wie die Versorgung richtig angesetzt wird. Es wird unten angefangen mit der Picke. Von ganz klein. Die Liebe ist das Größte unter ihnen. Die Liebe zu Gott. Und dann aus der Liebe zu Gott wird auch die Liebe zum Bruder und Schwester entstehen. Also, wir waren keine Christen, aber wir sind in der Sowjetunion groß geworden. Und wir haben schon oft unser Bett teilen müssen. Da kamen Leute, die an die Tür geklopft haben. Wohnt hier Abraham Samen? was es auch immer heißt, was sie da gefragt haben. Also gläubige oder religiöse Menschen, wir waren keine religiösen Menschen. Wohnt hier Abraham, Samuel und mein Vater hat gesagt, suchen Sie Nachtquartier. Ja, kommen Sie, bleiben Sie heute Nacht hier. Weißt du, und wir waren keine Christen, aber wir waren Menschen. Und viele Christen sind keine Menschen mehr. Die denken, wir sind was Besonderes. Lasst uns wieder Menschen werden. Jemand klopft an deine Tür. Das ist Jesus womöglich. Gott versorgt uns. Aber wir müssen lernen. Weißt du, und du lässt ihn gehen. Und ich sage euch eine Wahrheit. Wenn wir die Leute so abfertigen, werden wir auch eines Tages so abgefertigt. Was du siehst, das wirst du ernten. In aller Liebe. Kannst noch so fromm sein. Also, Gott will dich versorgen und er will dich lehren in seinem Versorgungsplan, wie man damit umgeht. In welchem Maß du misst, in dem Maß wirst auch du gemessen werden. Also lass uns großzügig sein, lass dich nicht ausnützen. Ich weiß, heutzutage ist es sehr schwierig, das richtige Maß zu finden von ausnützen und dienen. Wir sind hier vor kurzem betrogen worden. Da kommt jemand und sagt, Pastor, ich kenne den Pastor und ich kenne den Pastor und kenne den Pastor und ich kenne den Pastor und können Sie mir helfen? Und das war ein Schmarotzer. Und wir sind reingelegt worden. Vielleicht haben wir zu wenig gebetet, den Herrn gefragt. Weißt du, manchmal hat man ein gutes Herz, wenn die Leute so fromm reden und manche können so fromm reden und die legen einen rein. Gratis. Wo so fromm reden. Weißt du, ein Mensch, der in Not ist, wird nicht mit Bibelsprüchen kommen. Ein Mensch, der in Not ist, der wird menschlich kommen. Und du wirst sofort spüren, hier ist, hier kann es helfen. Hier kann es offen sein. Und diese Sensibilität müssen wir jetzt lernen, nicht nachher, wenn es drauf ankommt. Es ist zu spät, da ist der Zug abgefahren. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist die Schule, Schulzeit. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Gott will uns versorgen, er will uns tragen bis ins hohe Alter, heißt es in meiner Bibel. Und der Gerechte wird nichts mangeln, ihm wird nichts fehlen und wir werden durchgetragen von Gott, so wie Israel durchgetragen wurde. Vater, ich danke dir für deine unendliche Liebe, für deine Barmherzigkeit, für deine Treue. Ich danke dir, dass du alle deine Kinder versorgst, wenn sie dir treu sind, wenn sie auf dein Wort hören. Gib uns ein gläubiges Herz, gib uns ein gehorsames Herz, gib uns ein demütiges Herz, gib uns ein bescheidenes Herz, Herr Jesus. Wir brauchen hier innen drin etwas, das nach dir ausgerichtet ist, dass wir auf dich, viel mehr auf dich hören, dann würden wir viel weniger auf menschliche Lügen hereinfallen und uns ausnehmen und ausnützen lassen. Herr, du zeigst uns den Weg der Wahrheit und du sprichst Worte des Lebens. Halleluja. Ich segne jetzt meine Geschwister, die jetzt in irgendeinem Engpass sind. Herr, und wir möchten nicht menschlich messen. Wenn jemand in Not ist, dann soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Das ist ein Almosen. Der Zehnte ist berechenbar. Das sind 10%. Aber Almosen sind nicht berechenbar. Ist auch nicht nötig, dass wir an die große Glocke hängen. Wir sollen es tun und gebrauchen in Jesu Namen. Vater, lehre uns deine Wege. Lehre die Wege der Versorgung zu gehen, denn wir werden es eines Tages brauchen und vielleicht schneller als wir denken. Jesus, ich danke dir, dass du mich heute auch für diese Botschaft inspiriert hast. Amen.